Ganz herzlich bedanken. Ich weiß, meine Eltern waren schon bei Ihnen. Pfarrer Sven Johansen, vor Ihrer Zeit war mein Vater da, meine Mutter war bei Ihnen und ich habe von Gott den Impuls bekommen, mit Ihnen zu sprechen und die Fortsetzung dieser familiären Zusammenarbeit anzugehen, wofür ich unendlich dankbar bin. Ich will kurz sagen, weshalb ich Jeremia 31 ausgesucht habe. Es haben sich sehr viele Christen an mich gewandt, auch im süddeutschen Raum. Ich bin ja sehr aktiv im Frankenland. Ich bin in Kloster Schwarzenberg, das ist Diözese Bamberg, und in Bildungshaus 14 Heiligen, das ist ebenfalls Bamberg. Kurzum, es haben sich schon seit Monaten viele Christen an mich gewandt in ganz Deutschland mit der Bitte um eine Exegese von Jeremia 31. Und das wollte ich gerne mit der Zusammenarbeit mit Ihnen verknüpfen, um dieses Thema mal gründlich zu besprechen. Sie haben es ja eben selbst gesagt, lieber Sven, liebe Freunde und Freundinnen, die ich alle persönlich sehr grüße, Dirk, Claudia Rommerskirchen, all meine Freunde und Freundinnen, die ich aktiviert habe. Dieses Kapitel ist für Juden wie mich äußerst brisant und wichtig, zukunftsorientiert und eine Vision voller Kraft, Hoffnung und Liebe. Und dennoch wird gerne christlicherseits, was Pfarrer, mein neuer Freund Pfarrer Sven Johansen sagte, gern reduziert auf die letzten vier Verse, das heißt die Verse 31 bis 36, manche verlängern das bis 40, Kapitel 31, unser Kapitel Verse 31 bis 40. Ich möchte Ihnen als Jude, der ja aus dem Ursprung des Textes arbeitet, das ist ja ein Text, der im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung an den Propheten Jeremia erging, Jeremiau auf Hebräisch, ich möchte Ihnen heute Abend allen Teilnehmern in Unterfranken, in ganz Deutschland vermitteln, wie ein Jude, der in der rabbinisch jüdischen Tradition aufgewachsen ist, diesen Text in Gänze interpretiert. Denn es gibt da einige Missverständnisse christlicherseits, in der Gestalt, dass die Sätze in 31 gern als der neue Bund der Christen dargestellt werden. Das heißt, es gibt viele Christen, die ich kenne, was ich gar nicht verurteile, sondern nur konstatiere, die gern diesen neuen Bund, den Gott mit Israel aufrichten will, als Aussage in Verbindung bringen mit Jesus von Nazareth, der ja vom neuen Bund sprach während seiner Einsetzungsworte laut Lukas. Ich möchte mit Ihnen herausarbeiten, dass das laut jüdischer Tradition, aus der ich komme und aus der der Text entstanden ist, nicht ein neuer Bund mit den Christen gedacht ist oder mit irgendeinem anderen Volk, sondern ein erneuerter, ein neu gewordener Bund mit dem jüdischen Volk, das leider sündig wurde im 6. Jahrhundert, weshalb es ja zur babylonischen Gefangenschaft kam. Und Gott Israel zusichert, es wird zu einer Erneuerung, zu einer kompletten Erneuerung der Bundesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk kommen. Also, damit die Attitüde klar wird, Sabrina hat hier den Text verteilt, unser Sven Johansen ebenfalls. Ich will Ihnen zeigen, wie es wichtig ist, den ganzen Text im Kontext, den ganzen Text im Kontext zu lesen und sich bewusst zu machen, dass hier Gott zum Propheten Jeremia, so heißt er, Jeremia heißt Gott erhebt mich, ich bin von Gott erhoben, spricht und eine Restitution, sprich eine Rehabilitation des geschundenen jüdischen Volkes während des babylonischen Exils ausspricht. Denn noch einmal, der Sitz im Leben, das ist der Fachbegriff im Judentum, der Kontext, in dem sich das abspielt, ist die jüdische Gemeinschaft, die in Babylonien kurz vor dem Exil steht. Jeremia ist der große Exilsprophet, kurzer geschichtlicher Abriss, der berufen ist, seinem Volk mitzuteilen, Gott ist unzufrieden mit seinem Volk, mit seinem jüdischen Volk im 6. Jahrhundert. Es vergeht sich an ihm, es sündigt mit vielen Völkern, indem es mit vielen Völkern paktiert, indem es die Gottheiten anderer Völker anbetet. Und deshalb bleibt die Katastrophe unausweichlich, weil das Volk sich mehr von den Göttern verspricht als von Gott, dem Bundespartner vom Sinai. Kurzum, ich darf schon kurz sagen, es ist eine innerjüdische Auseinandersetzung, eine innerjüdische Beschäftigung, mit der wir es hier im Text zu tun haben werden. Das heißt, Gott schickt seinen Propheten Jeremia zu dem Volk, in die Gemeinschaft Israels und bittet dieses Volk zur Kenntnis zu nehmen, dass das Exil kommen wird, weil die Kinder Israels sich nicht mehr bundesgerecht verhalten haben. Der Bund wurde durch die Kinder Israels, wenn Sie notieren wollen, Sie dürfen gerne notieren, das sage ich gerne in meinen Seminaren. Sabrina wird sich ja bemühen, die Sendung aufzuzeichnen und anschließend in YouTube zur Verfügung zu stellen, damit meine Worte nochmals gehört werden. Die Kinder Israels wurden bundesbrüchig. Sie haben den Bund Israels mit Gott gebrochen, indem sie sündig wurden, indem sie anderen Göttern nachliefen. Anderen Göttern nachliefen und nicht mehr bereit waren, Gott zu gehorchen. nicht mehr bereit waren, die Bundestreue zu halten durch das Einhalten der 10 Gebote, der sogenannten 10 Gebote, durch das Einhalten der vielen Vorschriften, die Gott mit uns, mit dem jüdischen Volk am Berge Sinai vereinbarte. Die Kinder Israels sind nicht umkehrwillig, also muss Gott eingreifen. Laut der Theologie des Propheten Jeremiau, Gott greift ein und verbannt sie aus ihrem Land. Eine sehr schmerzhafte Erfahrung, weil die Kinder Israels sich nicht mehr würdig erwiesen, auf diesem Boden, dem heiligen Boden, den Gott den Vätern zuschwor, sich aufzuhalten. Das heißt, die Kinder Israels wurden verbannt. Wir sprechen in diesem Prozess, in dem Gott ihnen ankündigt, ihr werdet auf diesem Boden nicht mehr bleiben, sie müssen in fremdes Land gehen. Babylonien wird aufgefordert, Israel zu besetzen. Das ist das Szenario von Jeremia. Jeremia gilt ja als ein großer Klageprophet. Ihn schmerzt es, liebe Freunde und Freundinnen, ihn schmerzt es, mit ansehen zu müssen, dass das Volk vertrieben werden wird. Das Südreich, das Nordreich wurde ja schon vertrieben im Jahre 722. Im Jahre 587, 97 fangen die ersten Deportationen, wirklich Deportationen von Juden in das babylonische Exil an. Und Jeremia klagt darüber. In seinem Buch aus 52 Kapiteln bestehend, lamentiert er immer wieder. Er hat große Schmerzen, wenn er ansehen muss, dass das Volk Israel sich versündigt hat seinem Gott gegenüber. Er möchte das nicht gern haben. Er möchte es nicht wahrnehmen, aber Gott sagt, ich muss es tun. Ich muss den Tempel zerstören durch die babylonische Hand, durch Nebukadnezar und später durch Belsatzar, weil die Kinder Israels sonst nicht zur Einsicht kommen, nämlich dass ich ihr Gottespartner bin, und umkehren. Im babylonischen Exil werden sie umkehren. Der Schmerz wird sehr groß werden. Sie werden auf verbanntem Boden, auf fremder Erde erleben, wie sehr ihnen die Heimat, wie sehr ihnen die Bündnistreue mit Gott fehlt, denn sie werden auf fremdem Boden, Sie kennen ja auch Psalm 126, in dem die Kinder Israels lamentieren, wie traurig sind wir, als wir auf fremdem Boden saßen und deiner gedächten, großer Gott, und den Tempel, den schönen, glanzvollen Tempel nicht mehr betreten dürfen. Mit in diese Ankündigung kommt dieses schillernde Kapitel 31. Das heißt, wir wissen, es gehen dem Kapitel sehr bittere Ankündigungen Gottes voraus über die Zerstörung des Tempels, aber es sind auch Glanzmomente dabei, in denen Gott, und das ist typisch für Jeremia, möchte sogar sagen, typisch für viele Propheten des Ersten Testaments der Tora, dass inmitten großer, schmerzhafter Ankündigungen zugleich Trostworte gesprochen werden. Ich wiederhole, inmitten großer Ankündigungen von Schmerz und Katastrophe erfolgen blitzartig, wie unser Kapitel, Ankündigung voller Trost und Verheißung für das geschundene jüdische Volk, dass Gott zuhoffen darf, es wird zu einer Wende kommen, in der Gott sich des Volkes erbarmt und sie zurückführen wird aus dem Exil. Und unser Kapitel ist im Judentum ein sehr wichtiges Kapitel. Es wird auch, so wie Sven Johansen vorhin sagte, in der Synagoge gelesen. Es wird in wichtigen Kontexten daraus zitiert. Es ist eine große, wenn Sie so wollen, eine einzig große Liebeserklärung. Ich will Ihnen das ganze Kapitel heute präsentieren. Das ganze Kapitel 31, können Sie notieren, ist eine einzig große Liebeserklärung Gottes an sein jüdisches Volk. Ich wiederhole, das ganze Kapitel, und es ist wichtig für einen Juden, für mich als Fachmann, das ganze Kapitel zu lesen, um den Kontext wirklich zu verstehen. Nicht nur die letzten Sätze über den neuen Bund, über den wir sprechen werden, den erneuerten Bund, wie ich Ihnen sagte, sondern die gesamte Geschichte in ihrer Tiefe zu verstehen. Und Gott reißt das gesamte Bild auf, in dem es darum geht, ich habe euch immer geliebt, ihr Juden, ihr jüdisches Volk im Südreich Judäa, und weil ich euch immer geliebt habe und immer lieben werde, möchte ich euch sagen, dass es eine Rückkehr gibt aus der Gefangenschaft und ich den Bund, den ihr Juden gebrochen habt, die Juden damals im 6. Jahrhundert, erneuern werde, indem ich euch zeige, dass ihr im Herzen, das wird das Thema sein heute Abend, in euren Herzen mich so stark erkennen werdet, dass es nie mehr zu Verlusten, nie mehr zu Abtrünnigkeiten kommen wird. Das ist das Generalthema dieses Kapitels. Und ich wiederhole, es ist eine tiefe Liebeserklärung, eine tiefe Zuwendungsbekundung Gottes an das jüdische Volk in seiner katastrophalen Verfassung am Vorabend der Verbannung ins babylonische Exil. Als die Kinder Israels in bitterem Schmerz waren, natürlich bedrückt, bedrängt durch die schlimmen Worte, die Gott ihnen zuspricht, aber zugleich ausgestattet mit der Hoffnung, mit der Gewissheit, dass es zu einer Erneuerung kommen wird, Erneuerung jüdischen Lebens kommen wird nach der Katastrophe. Jetzt sehe ich hier gerade, ein Freund teilt sich mir mit und sagt, er kommt nicht in das System. Was wollen wir da machen? Keine Chance, ich gebe auf. Pfarrer Sven, habe ich überhaupt nicht verstanden. Wie wollen wir das nur machen? Da hat sich ein Freund angemeldet, Pfarrer Sven. Was soll ich ihm sagen? Er kommt hier nicht rein, sagt er mir.
Wir bräuchten den Link. Er bräuchte den Link. Ansonsten.
Ja, soll ich ihm den Link? Wissen Sie was? Ich schicke den Link. Machen wir es so, sein guter Schüler. Ich schicke ihm den Link. Ist das, den Sie mir geschickt haben,
genau. Pfarrer Sven? Den kommt er rein.
Alles klar, warten Sie, ich schicke es ihm jetzt sofort rüber. Moment, dieses Bistum Würzburg, was wir vorhin hatten.
Genau, das ist der Link.
Dann sage ich ihm, und dann muss er ja nur eingeben seinen Namen.
Genau, und teilnehmen.
Und teilnehmen, sage ich ihm sofort, hier ist dein Link, bitte Namen eingeben, komisch, ich schicke es ihm einfach. Bitte Namen eingeben und auf Teilnehmen drücken, schreibe ich ihm. Einverstanden?
Ja.
Und auf Teilnehmen drücken. Vielleicht klappt es nun. Und auf Teilnehmen drücken. Ja. Habe ich gemacht. Das ist ein wertvoller Freund, der gern studiert, aber er sagt, er kommt nicht rein. Also schicke ich ihm jetzt den Link. Hier ist dein Link. Habe ich gemacht. So, ich lese jetzt mal kurz vor aus Martin Buber. Sie wissen, ich bevorzuge meine Eltern übrigens auch die Variante von Martin Buber. Das war ein großer Jude in den 40er, 50er, 60er Jahren. Er hat die Bibel verdeutscht, wie er das nennt. All meine Schüler kennen das. Und ich benutze so gut wie immer die Martin Buber, die können Sie kaufen. Martin Buber, Franz Rosenzweig Übersetzung, Sabrina, aus der eine hervorragende Verdeutschung, wie er sagt, der Schrift vorliegt. Ich fange an vorzulesen, wer den Text hat, kann ja mitlesen. Ich lese erstmal den Anfang vor, werde dazu was auslegen. Jeremia 31. Zu jener Zeit ist sein Gottes erlauben, werde ich zum Gott allen Sippschaften Israels und sie werden mir zum Volk. So hat er gesprochen, gefunden hat Gunst in der Wüste das Volk, die dem Schwerte entrannen. Geh auf seinen Rastbefehl zu Israel. Fernher gibt sich er mir zu sehen und mit Weltzeit Liebe, liebe ich dich. Achten Sie auf die Liebesvokabeln. Darum erstrecke ich dir die Gnade, die Huld. Wieder will ich dich erbauen, Israel, dass du auferbaut bist. Maid Israels, Tochter Israels heißt das. Wieder schmückst du mit Pauken dich und fährst aus in der spielenden Reigen. Wieder pflanzest Weingärten du auf den Bergen Samarias. Pflanzer pflanzen und dürfen auch schon genießen. Ja, es wächst ein Tag, da rufen Wächter im Gebirg Ephraims, Nordreich. Das wird auch eine neue Besiedlung geben im Nordreich, als auch im Südreich. Sie erinnern sich, ich sagte, das Nordreich wurde ja schon 722 vorzerstört, aber Jeremia hat die große Vision von Gott aufgetragen bekommen, dass das ganze jüdische Reich, Nordreich und Südreich, Samarien und Judäa, wieder besiedelt werden wird, wenn die Kinder Israels zurückkehren aus ihrem Exil. Dann geht's weiter in Vers 7, ja, so hat er gesprochen, jubelt Freude Jakob zu, jaucht den Weltstämmen zu Häupten, lasset's hören, preiset, sprecht, befreit hat er sein Volk, den Überrest Israels. Wohlan aus dem Nordland lasse ich sie kommen, aus den babylonischen Gefangenschaftsterritorien ist damit gemeint. Hole zuhauf sie von den Flanken der Erde, unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende, zumal eine große Versammlung kehren hierher sie zurück. Mit Weinen werden sie kommen, mit Gnadenrufen leite ich sie, gängle sie zu den Wasserbächen. Gängle sie heißt, ich werde sie führen, ich werde sie begehen zu den Wasserbächen. Auf ebenem Weg darauf sie nicht straucheln, denn zum Vater bin ich Israel worden, mein Erstling ist Ephraim. Weltstämme, hört seine Rede und meldet's, den Küsten der Ferne spricht. Der Israel worfelte, das heißt, der sie in die Ferne sprengte. Der Israel worfelte, sein landwirtschaftlicher Begriff bei der Trennung von Spreu und Weizen, der Israel worfelte, holt es zuhauf, hütet's wie der Hirte seine Schafe. Denn abgegolgt hat er Jakob, ihm selbst, ihn gelöst aus des stärkeren Hand. Sie kommen jubeln auf der Zierenshöhe, erstrahlen an seiner Guttat, über Korn, über Most, über Glanzöl, über jungen Schafen und Rindern, wie ein erfrischter Garten ist ihre Seele geworden. Fortan brauchen sie nicht zu schmachten. Dann freut die Maid sich im Reigen, Jünglinge und Alte zumal. Ich wandle ihre Trauer in Wonne. Ich tröste sie, nach ihrem Gram erfreue ich sie. Ganz kurz ein paar exegetische Worte zu den ersten 13 Sätzen. Wir merken hier schon, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Gesprächs in Lower am Main und bundesweit, auch in Vancouver, weltweit, Gott wendet sich über diese Liebeserklärung, wie ich es sage, an sein jüdisches Volk am Vorabend des Exils, am Vorabend der Katastrophe. des Ganges in die babylonische Gefangenschaft. Und es werden ihr Worte voller Zuversicht, voller Hoffnung, voller Mut ausgesprochen, dem Volk, das so bedrückt ist und natürlich verständlicherweise bedrückt. Und Sie haben ja gemerkt, die Worte, die ich Ihnen sagte, richten sich eindeutig an das Volk Israel. An das Volk Israel, das mit Samaria, mit Ephraim, mit Nordreich bezeichnet wird. Nordreich, Ephraim, Samarien. Es sind eindeutig die Kinder Israels, die sowohl im Nordreich als auch im Südreich, das ja noch existiert, benannt werden. Und Gott spannt den Bogen der Erneuerung ganz weit aus. Er sagt ja, ich hole sie zurück. Und das kann sich natürlich nur, damit wir es eben heute Abend erarbeiten, auf die Zerstörung des Südreiches und des Nordreiches beziehen. Denn noch einmal der Vers 9, der so wichtig ist, mit Weinen werden sie kommen, mit Gnadenrufen leite ich sie. Das heißt, Gott porträtiert das Volk, das mit sehr viel Schmerz, mit sehr viel Weinen das Exil begeht. Es ist ein schmerzhafter Prozess, der Israel nicht erspart bleibt. Und dennoch sagt Gott, mit Gnadenrufen, ich werde sie mit Rufen der Gnade, die ich ihnen zuspreche, zurückführen in das Land, in dieses geliebte Land, in dieses Israel-Land, aus dem sie vertrieben wurden. Das heißt, aus dem Kontext möchte ich mit Ihnen heute arbeiten, damit Sie einfach nach der Sendung etwas gescheiter sind, als Sie hineingekommen sind. Aus dem Kontext dürfen wir herausarbeiten, Gott gibt sein Volk nicht auf, wenn Sie es notieren wollen. Gott gibt sein Volk nicht auf, obwohl sein Volk sich vergangen hat an Gott, den Bund gebrochen hat, gibt Gott sein Volk nicht auf. Gott steht zu seiner alten Verheißung über Abraham, Isaac, Jakob und Josef und verheißt dem Volk, es wird eine Erneuerung geben, wiewohl zunächst mal das Exil kommen muss. Ein paar Worte zum Thema Exil, liebe Freunde und Freundinnen. Das Thema Exil, Heimatverlust, ist ein durchgängiges Thema in der jüdischen Geschichte. Es ist nicht das erste Exil, das wir Juden erleben mussten. Sie kennen das erste Exil, das war etwa 1400 vor, das Exil durch Mose. Mose war ja der große Führer des jüdischen Volkes und Mose musste mit seinen Gefolgschaften in das ägyptische Exil gehen. Er durfte zum großen Befreier werden. Und gemäß Vision Gottes an Abraham in Genesis 15 wurde diesem Abraham mitgeteilt, dein Volk wird 400 Jahre, das steht in der Bibel eindeutig längst, bevor es zu irgendeinem Exil kam, in Genesis 15, dein Volk wird 400 Jahre lang in einem fremden Volk untertan sein, leider im wahrsten Sinne des Wortes, unterdrückt werden und anschließend befreit werden. Das heißt, das Thema Exil ist eine typisch jüdische Kollektiv- wie auch Individualerfahrung. Das heißt, wir Juden wissen, es ist für uns vorgesehen, wenn wir uns bundesbrüchig verhalten oder wenn Gott uns eine Mission auferlegt, in die Ferne zu gehen, wie damals in Ägypten, auszuziehen von unserer Heimat und in die Ferne zu gehen. Das erste Exil war, wie gesagt, Ägypten. Die Kinder Israels mussten dort 430 Jahre, laut jüdischer Tradition, sogar verkürzt auf 210 Jahre nur dort bleiben, weil Gott sich ihrer erbarmte. Aber das Thema Exil ist uns eingestiftet. Wir Juden mussten in das ägyptische Exil gehen, wurden dann, wie Sie es ja kennen aus dem zweiten Buch Mose, mit großer Glorie befreit, durften in die Wüste gehen und wurden dann in das Land Israel geführt. Moment, was sagt ihr jetzt hier? Was sagt ihr jetzt im Moment, mein Freund? Es klappt schon, aber dann werde ich gefragt, ob ich mit dem Mikrofon teilnehmen möchte oder nicht. Es passiert nichts, sagt er. Gut, mehr kann ich im Moment nicht für ihn machen. Wenn ich mit dem Mikrofon teilnehme, kommt eine Nummer und eine PIN. Aber da tut sich nichts, schreibt der Freund. Wollen Sie sich nochmal um ihn kümmern, Sven, um Dr. Jens, kurz? Oder müssen wir es so lassen?
Er soll mich mal auf dem Handy anrufen.
Ja, genau. Ich sag ihm das. Dankeschön. Ja. Ich sage ihm einfach, er will wissen, was er da tun muss. Ruf bitte Sven Johansen an, sage ich ihm. Genau. Er ruft Sie gleich an, Sven. So, das habe ich hier eben mitgeteilt. Ich darf zurückkommen. Das Thema Exil ist für uns Juden ein ubiquitäres, nennt man das in der Theologie, ein immer wiederkehrendes Thema. Wir kennen es vom ägyptischen Exil, wir kennen es später im Jahre 722. Durch die Verfolgung der Assyrer. Die Assyrer haben unser Volk vertrieben. Das ist alles auch durch Gott angekündigt, im Propheten Jesaja, Jeschaja auf Hebräisch. Und somit wurde das Nordreich zerstört im Jahre 722 durch Salmanasser, König Salmanasser von Assyrien. Nun kommt das dritte große Exil, wenn Sie notieren wollen. Das dritte große Exil, erstes ist das ägyptische, zweites ist das assyrische, drittes ist das Exil durch die Babylonier. Auch dieses ist angekündigt. Und wir müssen uns bewusst machen, das Thema Exil bedeutet für uns Juden zweierlei. Es bedeutet sowohl die Abkehr vom Gewöhnlichen, das Verlassen der gewöhnlichen Heimat, hinausgehen in eine Ferne, die Gott für uns bestimmt. Und zugleich bedeutet es einen Missionsauftrag in der Ferne. Das heißt, wir Juden haben immer mit dem Exil nicht nur den Schmerz, im Ausland sein zu müssen, die Heimat zu vermissen, sondern zugleich einen Auftrag in der Ferne für Gott zu werben und unseren Monotheismus neu zu entdecken, den wir leider vernachlässigt haben während unserer Zeit auf jüdischem Boden. Und genau in dieses Thema greift unser Kapitel hinein, nämlich wir Juden mussten in das babylonische Exil gehen. Wir mussten dort den Schmerz der Trennung von unserem jüdischen Mutterboden und von unserem jüdischen Tempel ertragen, erleiden. Und zugleich, und das ist für Sie ganz wichtig, zugleich haben wir das Land, die Heimat, die neue Heimat, die 70 Jahre lang zu unserer werden durfte, besamt mit unserem Wissen, mit unserer jüdischen Expertise. Und das kann ich Ihnen als Fachmann sagen. Keines der Exile, die wir Juden hatten, wir hatten verschiedene Exilerfahrungen, auch nach dem babylonischen Exil gab es noch weitere Exilerfahrungen, keines war so fruchtbar wie das babylonische Exil, weil Gott im Propheten Jeremia, zum Beispiel in Kapitel 29, zwei Kapitel vor unserem Kapitel, den Juden, den damals ins Exil gehenden Juden, die heißen Exulanten oder Exilanten in der Fachsprache der Theologie, Exilanten, eine ungeheure Fruchtbarkeit an den Tag legen durften. Ich wiederhole, wir Juden sind immer mit einem zweischneidigen Schwert behaftet, das uns Gott zumutet, um in der Diaspora, wie es heißt, in der Ferne Gott zu dienen. Einerseits leiden wir darunter, dass wir vom Boden unseres angestammten Vaters, unserer Väter und Mütter getrennt sind. Es muss uns schmerzen, damit wir die Sehnsucht entwickeln, nach Zion zurückzukehren. Das ist die edukatorische, die pädagogische Dimension des Exils. Wenn wir uns den Boden, die Zugehörigkeit verspielt haben durch unseren Unglauben, durch unsere Untreue, dann verbannt uns Gott von dem uns zugewiesenen Land. Dann haben wir nicht mehr das Recht, auf diesem Land zu blühen und Gott zu dienen. Und das andere Element ist, wir sind zwar in der Ferne mit fremdem Sprachgebrauch und mit fremdem Habitus, und dennoch ist dieser Schmerz, im fremden Land uns zu inkulturieren, so groß, dass wir unsere eigene Kultur dort aufbauen. Die Juden in Babylonien, das ist bekannt aus vielen Zeugnissen, haben ihre jüdische Kultur mitgenommen nach Babylonien. Das heißt, das, was sie als Juden ausmachte, wiewohl sie oft untreu waren und auch durchgängig untreu blieben, aber gepresst durch die Umstände haben sie sich inkulturiert. Das heißt, sie haben ihre eigene alte jüdische Kultur auf fremdem Boden in Babylonien neu entdeckt. Und aus vielen jüdischen Zeugnissen, liebe Freunde und Freundinnen in Lohr und überall, aus vielen jüdischen Zeugnissen wissen wir, dass während der 70 Jahre, die das Exil währte in Babylonien, die Juden dort eine sehr fruchtbare Koexistenz mit den babylonischen Machthabern und den babylonischen Bewohnern pflegten. Weil, gemäß 29, Gott ihnen verheißt, wenn ihr dort seid, müsst ihr nicht Trübsal blasen. Müsst ihr nicht den ganzen Tag traurig sein. Natürlich wird es für euch schmerzhaft sein, aber ich möchte euch sagen, es gibt eine zweite Komponente eures Daseins in Babylonien, nicht nur der Schmerz der Abgetrenntheit, sondern die Verpflichtung, dort neues Leben in der Fremde aufzubauen, in der Gewissheit, dass ich Gott mit euch bin und euch fördern werde. Und das ist eine Erfahrung, die insbesondere im babylonischen Exil zutage tritt. Insbesondere im babylonischen Exil tritt diese Erfahrung zutage, nämlich die Fruchtbarkeit jüdischen Lebens auf fremdem Boden, weil Gott den Juden zeigen will, den Juden ins Exil ging, den Exulanten, dass er mit ihnen ist und sie begleitet während dieser Zeit. Das heißt, neben dem Schmerz über die Trennung von der Heimat, der natürlich vorhanden ist und den Jeremia beklagt in seinem Prophetenbuch, aus dem wir heute das 31. Kapitel lesen, ist dennoch die Gewissheit, Gott lässt uns nicht fallen. Gott lässt uns nicht fallen, selbst in der Fremde ist Gott mit uns. Die Juden bauten dort Gebethäuser, die Juden bauten dort Plantagen, ließen sich nieder, heirateten untereinander, bauten neue Gemeinschaften auf, weil Gott ihnen sagte, ich will nicht, dass ihr Trübsal blasst. Ich will, dass ihr sehr wohl merkt, dass der Schmerz für euch groß wird, nicht in eurer Heimat zu sein. Aber ich möchte nicht, dass ihr den ganzen Tag darbt und den ganzen Tag nur vergeht, denn das ist nicht die Absicht. Ich will euch nur bewusst machen, ihr müsst euch erneuern, ihr müsst euch würdiger weisen, zurückzukehren in das gelobte Land. Und während dieser Zeit, in der ihr im Exil seid, begleite ich euch und stärke euch, damit ihr mit neuem Bewusstsein zurückkommen könnt in die alte jüdische Heimat. Kurzum, der große Satz nochmal in Vers 13, dein Freund im Mainz sich im Reigen, Jünglinge und Alte zumal, ich wandle ihre Trauer in Wonne, ich tröste sie nach ihrem Grama vor euch. Ist so ein gewaltiger Satz, Vers 13. Gott verspricht ihnen, den Juden, die ins Exil gehen, die voller Schmerz sind, ich wandle eure Trauer in Wonne und ich werde euch trösten, nach ihrem Grab werde ich sie erfreuen. Das heißt, es gibt, wenn Sie so notieren wollen, eine Renaissance jüdischen Lebens. Das ist etwas, was uns Juden immer wieder, wenn Sie es notieren wollen, Durchhaltekraft gegeben hat in allen Katastrophen, die wir überleben durften, nicht immer in vollständiger Anzahl, aber doch in ansehnlicher Anzahl. In allen Generationen war das für uns ein Trost, dieser Vers 13 in Kapitel 31, nämlich der Trost Gottes, zurückzukehren in die alte Heimat und zu wissen, dass nach der Pein, nach dem Schmerz, nach der Abtrennung, nach der Verlassenheit von Zion, nach der Verlassenheit vom Tempel, nach der Verlassenheit vom Boden, Zion, Tempel, Boden, Gott uns sich seiner erbarmen wird und uns wieder zurückführen wird in das Land Kanaan. Ich lese weiter vor in Vers 14.
Ich hatte noch eine Frage. Ich habe mich zweimal versucht, bemerkbar zu machen, aber es im Eifer des Gefechts haben sie es nicht wahrgenommen. Deswegen haben wir jetzt einfach zugeschaltet, bevor wir weitergehen, wenn ich eine Frage stellen darf.
Ja, Dagmar, mir wäre es nur ganz lieb, wenn Sie mich erst ausreden lassen und nach dem Vortrag haben Sie Zeit, Fragen zu stellen, Dagmar Debert. Können wir uns darauf einigen?
Vers 1 bis 13 und da haben Sie schon einige Sachen dazu gesagt.
Ich möchte Sie bitten, verstehen Sie, lassen Sie Ihren geliebten jüdischen Professor zu Ende sprechen, damit das ganze Bild für Sie klar wird. Und wenn wir am Ende sind, so gegen 8:30, haben jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, denn ich möchte, dass Ihnen das Bild erst durch meine Komplettauslegung klar wird. Einverstanden? Gut. Vers 15, so hat er gesprochen, eine Stimme ist in Rama zu hören, das ist eine Stadt in nicht weit von Jerusalem, durch die die Kinder Israels passieren mussten, um ins Exil zu gehen. Eine Stimme ist in Rama zu hören, ein Wehgesang, ein Weinen der Bitternis. Rachel gilt als jüdische Mutter, Mutter des jüdischen Volkes. Rachel verweint sich um ihre Söhne, sagt Huber so schön. Rachel verweint sich um ihre Söhne, weigert sich zu trösten um ihre Söhne. Denn keiner ist da. Das ist der Vorabend, wie gesagt, des Exils. Rachel, oder Rachel auf Deutsch ausgesprochen, geht ins Exil, verlässt die Heimat, schaut zu, wie ihre Kinder weggehen und stellvertretend für das jüdische Volk weint diese Mutter der Nation. Sie ist die Mutter der Nation. Sie wissen, wir hatten in Deutschland ja Inge Meisel vor 30 Jahren etwa. Die galt ja ob ihrer Natürlichkeit als die Mutter der Nation. Und dementsprechend gilt seit jeher Rachel, oder Rachel auf Deutsch, manche sagen die zweite Frau von Jakob, als die Mutter der Nation, weil sie nur zwei Söhne hatte und sehr früh starb. Sie starb ja bei der Geburt des Benjamin und darum wurde sie stilisiert als die große Beschützerin, in Anführungszeichen, die große Ahnherrin und Fürsprecherin des jüdischen Volkes bei Gott, weil ihr leider nicht viele Kinder gegönnt wurden und sie nur zwei Söhne hatte und sehr früh starb. So gilt sie als Fürsprecherin des jüdischen Volkes bei Gott. Darum wird sie hier genannt als diejenige, die weint und voller Trauer ist beim Mitansehen des Weggangs der Kinder Israels ins Exil. Vers 16, so hat er gesprochen, wehre deiner Stimme des Weinens, deine Augen die Tränen, denn es wehst ein Lohn deinem Werk, ist sein Erlauten aus dem Feindesland, kehren sie heim. Das heißt, Sie sehen auch in diesem Satz, verspricht Gott, aus dem Feindesland kehren die Kinder Israels heim. Nochmals für Sie zum Notieren, Dagmar und alle. Hier wird eindeutig das jüdische Volk im Exil und auf dem Weg zum Exil angesprochen, indem es ihm gesagt wird, in Vers 16, aus dem Feindesland werden die Kinder Israels zurückkehren. Und das Feindesland, wie gesagt, ist Babylonien. Kein anderes Thema ist dasjenige, um das es hier geht. Und dann Groß 17. Eine Hoffnung wehst deiner Zukunft, ist sein Erlauten. Söhne kehren in ihre Gemarkung. Damit es ganz deutlich wird, wiederholt Jeremia den Satz und sagt, ich verspreche euch im Namen Gottes, ihr dürft Hoffnung haben. Es gibt ein Zurück. Alle werden zurückkommen in das Land ihrer Väter. Und du, Rachel, musst nicht bei mir im Himmel weinen, ob der Zerstreuung Israels. Ich werde sie wieder einsammeln. Ich werde sie auflesen und nach Israel zurückbringen. Weiter geht's. Gehört habe ich, wie sich schüttelnd Ephraim steht für das Nordreich, wie gesagt, klagt. Du hast mich gezüchtigt, spricht Ephraim zu Gott. Und ich empfinde die Zucht wie ein ungelehriges Stierkalb. Kehren lasse mich nun, dass ich umkehren kann. Du bist ja mein Gott. Wieder ein ganz wichtiger Satz. Unser Satz Nummer 18. Hier spricht Ephraim, das Nordreich, zu Gott, nachdem es diese Vision gehört hat. Es befindet sich ja, wie gesagt, schon im Exil. Aber auf der spirituellen Ebene hört ja Ephraim, was ihm blüht. Nämlich eines Tages wird es zurückkehren und es weiß, der Ephraim steht ja als Name für das gesamte Nordreich. Sie wissen vielleicht, das Nordreich bestand aus zwei großen Stämmen, Ephraim und Menasse und diversen anderen Stämmen. Aber Ephraim und Menasse waren die größten Stämme. Darum wird das Nordreich oft Samaria genannt oder Samarien auf Deutsch und Ephraim. Und Ephraim steht für das Nordreich, der deutlich zu Gott sagt, du hast mich gezüchtigt, ich habe deine Zucht angenommen und bitte lass mich zurückkehren, ich will umkehren. Das ist ja das Thema des Propheten Jeremia. Ich will umkehren, sagt der Satz, denn du bist ja mein Gott. Ich darf wiederholen, das ganze Kapitel, und wir werden es ja Satz für Satz dokumentieren, ist eine einzig große Zwiesprache eines Gottes, des Gottes der Schöpfung, der eine Liebeserklärung an sein Volk abgibt, am Vorabend einer großen Katastrophe, und die Resonanz dazu aus dem Munde sowohl des Südreiches als auch des Nordreiches. Sowohl Südreich, in Gestalt von Jeremia und in Gestalt von Rachel, die ja im Südreich positioniert ist, Rama ist ein Ort, wer in Israel war, kennt den Ort Rama, eine alte Stätte nicht weit von Bethlehem. Und Ephraim ist der Besitzer, Bewohner des Nordreiches. Kurzum, beide kommen zu Gehör in diesem gewaltigen Kapitel, das für Juden so immens wichtig ist, und betonen, dass sie vor Gott sich erniedrigen wollen, um von Gott Gehör zu finden und zurückzufinden, zurückgeführt zu werden in das Land, aus dem sie vertrieben wurden. Wir lesen weiter. Ja, nach meiner Abkehr, sagt weiterhin Ephraim, habe ich es mir leid sein lassen. Nachdem mir kund war, klatschte ich mich auf die Lände. Ich schämte mich. Ich war gar verzagt, denn meine frühe Schmach muss ich tragen. Hier betont ausdrücklich Ephraim als Repräsentant des Nordreichs, aus dem Exil sprechend, ich habe mich an Gott vergangen. Ich habe vor Gott gesündigt. Und darum schmerzt es mich, wenn ich sehen muss, dass auch der zweite Teil Israels, nämlich das Südreich, in die Verbannung gehen muss. Beide Teile Israels, Nordreich und Südreich, sind nun entheimatet, ist mein Begriff, sind entheimatet, haben keine Heimat. Und wer von ihnen für Angehörige hat, in seiner Familie, die aus der Heimat vertrieben wurden, weiß, wie schlimm es ist, wenn man aus der Heimat vertrieben wird. Sei es durch Katastrophen, die menschengemacht sind, sei es durch eine Fügung Gottes, ein Schicksal Gottes. Es ist in jedem Fall eine schmerzhafte Erfahrung, noch dazu, wenn sie aus dem heiligen Land Israel, das Gott uns Juden ja versprochen hat, den Vätern Abraham, Isaac, Jakob und Josef, vertrieben werden, weil wir Juden, sprich die Juden in der damaligen Generation, sich nicht bundestreu verhielten. In 20 spricht Gott sehr liebevoll, wieder gefühlvoll, Ephraim an, das Nordreich, und sagt ihm, ist mir denn Ephraim ein so teurer Sohn oder ein Kind des Ergötzens, mein Buber, des Liebens. Wie oft ich ja wieder in Rede, muss ich sein Denken noch. Denken, darum wallt ihm mein Eingeweih zu. Ich muss sein, mich erbarmen. Erbarmen ist dein Erlauben. Hier ist das Stichwort Rachamim. Wer bei mir Hebräisch lernt, meine Freundin, meine Schülerin Adela und Claudia Rommerskirchen sind heute auch zugeschaltet, zwei hervorragende Schülerinnen. Auch Andrea aus Berlin, drei hervorragende Schülerinnen sehe ich hier spontan, wissen, dass Rachamim, die Barmherzigkeit, Misericordia Dei, eine der ganz großen Tugenden Gottes sind. Hier sagt Gott in deutlichen Worten in Vers 20, ich werde mich erbarmen. Ich werde mich garantiert des Volkes erbarmen, für das ich schon so viel getan habe. Das heißt, Sie sehen, wenn Sie notiert wollen, liebe Freunde und Freundinnen in Lower Amain, Gott ist zwar streng, aber Gott ist zugleich barmherzig und umkehraufnehmend. Ich wiederhole, Gott ist barmherzig und zugleich umkehraufnahmewillig. Inmitten der Katastrophe sagt Gott, ich werde mich erbarmen. Es steht doppelt, wie Martin Buber es wiedergibt. Erbarmen ist das Wort Gottes. Gott lässt uns Juden nicht straucheln. Das heißt, wir sind zwar gestrauchelt, aber das endgültige Straucheln, der Zusammenbruch, der bleibt uns erspart, weil wir hier sehen, Jeremia uns die Stimme Ephraims kundtut, aus der hervorgeht, ich schäme mich. Ephraim steht, wie gesagt, für das gesamte Nordreich. Gott lässt Ephraim mitteilen, ich habe deine Bußworte gehört und ich werde mich deiner erbarmen. Es wird eine Rückkehr, eine Teshuva. Adela und Claudia Rommerskirchen lieben meine jüdischen Begriffe, die ich einstreue. Teshuva, T-E-S-C-H-U-W-A, Theodor, Emil, Siegfried, Cäsar, Heinrich, Udo, Werner, Anton. Teshuva ist der klassische Begriff im Propheten Jeremia und in anderen Propheten und bedeutet Rückkehr, Umkehr, Abkehr. Rückkehr, Umkehr, Abkehr. Wenn wir umkehren, wenn wir Juden erkennen, ist das Narrativ dieses Kapitels, wenn wir einsehen, dass Gott uns nur aus Enttäuschung, aus Schmerz über unser Versagen ins Exil treibt und sieht, dass wir wirklich bereit sind zur Tora, zur Heiligen Schrift, zum Heiligen Bund am Berge Sinai und zum Heiligen Bund des König David zurückzukehren, ist er auch ein Rückkehrender. In der jüdischen Tradition, liebe Freunde, geht Gott mit uns ins Exil, können Sie gerne notieren. An der jüdischen Tradition zufolge, die wir aus der Bibel ableiten, geht Gott mit uns in unserem Schmerz ins Exil und ist dort während unseres Schmerzes und bringt uns zurück nach dem Exil. Darum kann ja Gott noch einmal in Kapitel 29, zwei Kapitel vor unserem Kapitel, sagen, baut Städte auf, heiratet, lebt in Fröhlichkeit im Exil, wiewohl der Schmerz nicht vermeidbar ist, denn ich bin mit euch, zwar nicht so herrlich wie zur Zeit des Tempels, aber ich werde mit euch sein im Exil, denn ihr seid immer noch mein Augapfel, wie Sacharja 2,12 sagt. Wir sind der Augapfel Gottes. Gott lässt uns nur so weit leiden, wie es für unsere Umkehr, Adela, wichtig ist. Ich wiederhole, Gott lässt uns nur so weit leiden, können Sie notieren, wie es für unsere Umkehr, für die Umkehrreife wichtig ist. Und wenn die Umkehrbereitschaft, wie wir es hier bei Ephraim lesen, groß genug ist, dann ist Gott bereit, das Schicksal zu wenden. Und verglichen, Sie sehen es ja, verglichen mit dem 430-jährigen respektive 210-jährigen Exil, das wir in Ägypten fristen mussten, sind ja 70 Jahre in Anführungszeichen ein Kinderspiel. Sie wissen ja, wir sind ja heute nach wie vor in einem Exil, das sogenannte edomitische Exil, das im Jahre 70 nach anfing, als die Römer, die werden in der jüdischen Theologie Edom bezeichnet. Edom ist eine andere Bezeichnung für Esau. Und Esau ist der große Widersacher des jüdischen Volkes. Im Jahre 70 fiel ja der Tempel durch Vespasian und Titus, 70 unserer Zeitrechnung. Und seitdem sind wir Juden immer noch im Exil, wiewohl es natürlich Rückkehrer nach Israel gibt. Der Staat wurde am 14. Mai 1948 errichtet, aber Sie sehen immer noch, sind Millionen von Juden, mehr Millionen als Millionen in Israel leben, im Exil. Ich bin auch noch im Exil, wobei ich spüre, dass ich in deutschen Landen, zum Beispiel bei meinem Freund Sven Johansen und in anderen Kontexten berufen bin. Aber ich bin noch im Exil. Es ist noch nicht die endgültige Rückkehr aller Juden, aller ca. 15 Millionen Juden nach Israel erfolgt, weil Gott das Exil noch nicht beendet hat. Das heißt, wir sind noch viele Juden in Amerika, auch im Frankenland, überwiegend Amerika, England und Frankreich, sind noch im Exil, spüren noch, dass es nicht die Zeit ist, zurückzukehren massenweise, weil die theologische Dimension der Rückkehr noch nicht erfolgt ist. Noch hat Gott nicht den Messias geschickt, noch hat Gott nicht durch den Messias und dessen Vorankündiger Elia die Posaunen erschallen lassen, wodurch wir Juden spätestens merken, dass wir alle, auch aus Paris, aus London, aus Manhattan, zurückkehren müssen in das gelobte Land, in Israel. Das heißt, das damalige Exil der 70 Jahre war von Gott, war kurz befristet. Es sind 70 Jahre, ist ja ausdrücklich wenig, verglichen mit den anderen 400, mit den Jahren 430 Jahre. Das heißt, Gott hat uns eine Zeitspanne bemessen, die sehr gering war, verglichen mit dem noch immer andauernden Exil von 70 nach. Sind wir jetzt in der längsten Phase unseres Exils, die seit 70 nach bis heute 2022 und die Rückkehr ist nicht erfolgt, ist ja eine weitaus größere Spanne, ja knapp 2000 Jahre, als die mageren 70 Jahre in Babylonien. Das heißt, Gott hatte wirklich dieses Erbarmen, von dem Vers 20, Kapitel 31 spricht. Gott hat Erbarmen. Und wenn er sieht, nochmal die Prämisse, die im Text immer wieder anklingt, wenn Gott sieht, dass wir uns ändern, dann ist Gott bereit, Exilsversprechen, Exilsplanungen zu kürzen. Ich lese weiter vor, 21 Stelle, Meilensteine, die auf, sagt Gott, den Exulanten ins Exil ziehen. Stelle, du Tochter Zion, Meilensteine auf. Setze Gemerke, setze Kennzeichen auf. Richte dein Herz auf die Straße, den Weg, den du gegangen warst. Kehre wieder, mein Israel, kehre wieder zu diesen deinen Städten. Wieder haben wir das Wort zurückkehren, die Teshuvah. Wenn Sie es notieren wollen, zweimal kommt wieder dieses Schlüsselwort, kehre um. Das heißt, die Kinder Israels sind während ihres Ganges in das Exil gehalten, Zeichen zu setzen, auf ihrem Gang ins Exil, sich zu merken, dass sie tatsächlich ihre Heimat verlassen mussten durch bestimmte Wegmarken, durch bestimmte Pfosten, die sie anbrachten, damals natürlich in einfachsten Verhältnissen, damit sie sich dessen bewusst werden, liebe Freunde und Freundinnen, es geht wirklich weg aus der Heimat. Der Schmerz musste bewusst erlebt werden. Die Kinder Israels verließen ihre Heimat, mussten mit ansehen, wie fremde Hände, die Babylonier, das Land komplett verwüsteten. Wird ja im Buch Jeremia am Ende des Buches sehr deutlich leider beschrieben. Und dennoch kommt zugleich, und das ist so großartig in unserem Kapitel und überhaupt im Propheten Jeremia, im gleichen Satz, in dem der Schmerz ausgedrückt wird, wird die Verheißung ausgedrückt. Ich darf wiederholen für Adela und Claudia Romerskirchen und alle natürlich. Das ist typisch für Jeremia. In dem Moment, in dem der Schmerz uns angekündigt wird, kommt Gott und spricht die trostreiche Verheißung aus, nämlich das, was wir eben hatten. Kehre wieder, Maid heißt Tochter Zion oder Tochter Israels. Kehre wieder zu diesen deinen Städten. Gott verspricht uns inmitten der dunklen Nacht, dass der Tag anbrechen wird. Was Paulus ja im Korintherbrief als Jude auch übernimmt. Ich sehe, der Tag ist schon angebrochen. Der Tag will weichen, die Nacht will weichen und der Tag bricht an im spirituellen Sinn. Das ist ein typisch jüdisches Denken. Mitten in der Nacht, Dagmar, dürfen wir hoffen, dass das Licht kommen wird. Und allein durch diese Verheißung, dieses Versprechen Gottes, wissen wir, dass Gott verspricht und sein Versprechen natürlich einhalten wird. Bis wann willst du die spröde graben, abkehrige Tochter, du? Lesen wir weiter. Ein neues Jahr schafft nun er auf Erden. Das Weib muss umwandeln den Mann. So hat er der Umscharte gesprochen, der Gott Israels. Noch wird man diese Rede sprechen im Land Jehuda, Judäa, in seinen Städten, wann ich ihnen Wiederkehr kehren lasse. Segne dich, Herr. Wahrhaftigkeitstrift, Berg der Heiligkeit. Gewaltige Worte, die uns Juden, liebe Freunde, liebe Adela, immer wieder Durchhaltekraft gegeben haben, auch nach der Geschichte von Babylonien, während des Holocaust, der Katastrophe der Judenvernichtung im sogenannten Deutschen Reich und während der Inquisition und der Pogrome. Immer wieder haben wir Juden uns an diesen großen Sätzen festgehalten. Einerseits werden wir gescholten, du abkehrige Tochter in Vers 22, das heißt, die Tochter Israels steht, die stellvertretend für das Volk steht, die sich abwendet von Gott, nicht den wahren Gott praktiziert, den Gottesdienst, sondern fremden Göttern nachläuft. Andererseits sagt Gott aber, ich hole dich zurück, ich lasse dir Wiederkehr kehren. Das gibt Martin Buber so schön wieder im Deutschen. Wenn ich ihnen Wiederkehr kehren lasse und diese Spannung zwischen einerseits in Vers 22 abkehrige, im Sinn von sündige Tochter Israel und dann diese trostreiche Verheißung, in 23 Jahre Wiederkehr ihnen kehren lassen. Das ist die große Botschaft des Propheten Jeremia, die sich natürlich nur an die Juden damals richtete. An die Juden, die wussten, sie müssen Bitterkeit auf sich nehmen, aber die Bitterkeit hat nicht das letzte Wort. Die Tragödie hat nicht das letzte Wort, sondern das Erbarmen Gottes und die Rückkehr Gottes mit seinen Exulanten ins gelobte Land, die hat das letzte Wort. Wir fahren fort in Vers 24. Siedeln werden darin Jehuda und all seine Städte, zumal Bauern und die Zehen mit der Herde. Sie sehen, mit Jehuda ist das Südreich gemeint. Sie wissen, warum Jehuda heißt, weil im Südreich der größte Stamm Judäa war, Jehuda, der kleinere war Benjamin und ein entsprechend kleiner Simon. Und im Nordreich, kurz zur Wiederholung, waren die beiden großen Stämme Ephraim und Manasche. Das heißt, hier werden beide großen Bereiche des einst Vereinigten Königreichs genannt, Judäa unten im Süden. Buber nennt das immer, wie im Hebräischen üblich, Jehuda. Jehuda ist der Dankbare und Ephraim heißt die Frucht, wenn Sie nebenbei noch ein bisschen Hebräisch bei mir lernen wollen. Die beiden großen Stämme Ephraim heißt der riesige Stamm im Nordreich, in Samarien, und Jehuda heißt der Dankbare und das ist der Stamm, der das Südreich kennzeichnete. Und Gott sagt deutlich, es wird wieder zu einer Neubesiedlung kommen. Nach den 70 Jahren werden jüdische Männer und Frauen und Kinder zurückkehren in das gelobte Land und es neu besiedeln, weil Gott nach jedem Schicksalsschlag, nach jeder Züchtigung, ich mag das Wort Züchtigung lieber als Bestrafung, ich mag das Wort Bestrafung nicht, das kommt auch in der Bibel nicht vor. Wenn Sie das notieren wollen, Gott bestraft uns nicht, Gott züchtigt uns. Ich mag dieses alte deutsche Wort züchtigen, weil es einfach dem Sinn des jüdischen Gott-Mensch-Verhältnisses sehr wohl entspricht. Claudia Rommerskirchen, wenn du so nett bist und die alle anderen notieren wir, Gott bestraft nicht, Gott ist kein strafender Zerrgott, sondern Gott ist ein liebender, aber züchtigen müssender Gott, wenn wir nicht auf ihn hören. Das wissen Sie ja alle, dass es Situationen gibt, in denen Sie spüren, auch Jesus weiß das, Gott kann streng sein. Auch Jesus, wenn er die Weherrufe über Jerusalem spricht, im Matthäus-Evangelium, weiß, dass Gott auch über Jerusalem zu seiner Zeit, im Jahre 30, als Jesus verkündete, harte Strafe, harte Konsequenzen, nenne ich es, harte Züchtigung, harte Konsequenzen androht, weil die Kinder Israels damals, das ist ja das Exil, das mit 70 nach begann durch die Römer, nicht auf Gott horchten. Das wusste Jesus auch. Und Jesus sprach nie von Strafen, sondern ebenfalls, wenn ich in seiner hebräischen Sprache, die er muttersprachlich beherrschte, hineinschaue, er sprach von Züchtigung oder von Belehren. Belehren über Schmerz, Schmerz belehren. Weiter gehen wir an den Text, der so spannend ist, in Vers 25. Ja, die ermattete Seele erfrische ich, fülle alle schmachtende Seele. Darüber heißt es, ich erwachte, ich sah mich um, da es wurde mir süß wie im Schlaf, spricht Jeremia, der diese Vision bekommt. Und dann geht es weiter in dieser großen Trostverheißung. Wohl an Tage kommen ist seiner Lauten, da besame ich. Besame ist ein landwirtschaftlicher Begriff, der für die Juden sehr wichtig ist. Die Besamung durch ein Tier, die Besamung durch die Pflanzen, die besamt werden, durch den Bestäubungsvorgang. Ich Haus, da besame ich Haus Israel und Haus Jehuda, wieder die beiden Reiche, mit Samen von Menschen und Samen von Vieh. Es soll geschehen, wie ich zeitig mich regte über ihnen, auszureuten, einzureißen, abzuschwenden, niederzuschleifen. Vier Begriffe, die in der Symbolik des Judentums bedeuten, Totalkatastrophe bei der Verlassenheitserfahrung Jerusalems. Bös zu tun, so will ich zeitig mich regen, über ihnen zu bauen, zu pflanzen, ist deiner Lauten. Ein gewaltiger Satz. Ich darf ihn wiederholen. Es soll geschehen, streng genommen muss es heißen, es wird geschehen, wie ich zeitig mich regte, ist ein Wortspiel im Hebräischen. Wie ich mich entschied, sagt Gott, über ihnen, über die Juden. Und hier wird in vierfacher Deutlichkeit die komplette Auslöschung jüdischen Lebens mit allen Dimensionen in Israel benannt. Das heißt, auch die Landwirtschaft wird ausgerissen werden. Jüdisches Leben, die Tiere werden vernichtet werden. Jüdische Häuser, jüdische Plantagen, jüdische groß angelegte Plantagen und Bäume, Plantage, Bäume, Menschen, Tiere, alle werden zunichte gemacht werden, weil Gott empört ist. Nehmen wir es mal so, Gott ist empört. Gott ist, Sie können sogar schreiben, Gott ist verletzt. Gott ist enttäuscht. Ich wiederhole, Gott ist empört, verletzt, enttäuscht, tief enttäuscht über die Bundesuntreue, über den Bundesbruch seines geliebten jüdischen Volkes. Und weil Gott so traurig ist, notieren Sie, kommt es zu dieser Katastrophe. Ich möchte Sie bitten, das wirklich zu notieren. Gott ist nicht einfach jähzornig aus irgendwelchen launischen Vorstellungen heraus streng mit uns, Bruder Sven, sondern weil Gott uns liebt, weil Gott sein Bund mit uns neu aufrichten will, muss er uns züchtigen, muss er uns, wie es hier sagt, bös tun, das, was uns bös erscheint. Das ist in Wirklichkeit nicht böse, sondern wir müssen dieses Böse, dieses Unangenehme des Heimatverlusts ertragen, weil das zugleich die Medizin ist, wenn Sie notieren wollen. Die Medizin ist, deren wir gebrauchen, um zurückzukehren als erneuerte Juden und Jüdinnen nach dem Exil in Babylonien nach 70 Jahren. In jenen Tagen wird man nicht mehr sprechen, Väter aßen Herlinge, Herlinge sind saure Trauben, Söhnen werden die Zähne stumpf, sondern, sagt Jeremia, um eigene Schuld stirbt der Mensch. Jeder Mensch, der saure Trauben ist, dem werden stumpf die Zähne. Ganz gewichtig, was Sie hier lesen. Ganz wichtig auch für Sie als Christen. Eine ungeheuer wichtige Trostverheißung des Propheten Jeremia. Jeremia heißt nochmal, Gott erhebt mich über die Schmach des Schmerzes. Jirmiyahu, das ist zugleich ein Programm für das gesamte jüdische Volk. Nochmal, Claudia Rommerskirchen liebt solche Wortdeutungen aus meinem Munde. Eine meiner großen Studentinnen, die heute dabei ist, wie gesagt, Jirmiyahu heißt im Hebräischen auch ein programmatischer Name. Gott erhebt mich aus den Niederungen meines Schmerzes. Und das ist zugleich das Programm für das gesamte jüdische Volk. Wir müssen in das Leid gehen, wir müssen in die Katastrophe gehen, aber Gott wird uns erheben, erhaben machen, erhoben machen. nachdem er sich uns erbarmt und wir zurückkehren dürfen nach 70 Jahren Exil in der Verlorenheit. Und dann kommt dieser große Satz, den Gott hier ausspricht: Es wird keine Schuld mehr geben, die sich überträgt vom Vater auf den Sohn. Also ein paar wichtige Worte für Sie. Es gab damals die Vereinbarung. Sie wissen ja die Geschichte, die kennen Sie ja aus Exodus 34, 6 und 7, Kapitel 34, 6 und 7 im zweiten Buch der Bibel, in dem steht, dass Gott die Schuld der Vorfahren ahndet bis ins berühmte vierte Glied. Erstes, zweites, drittes, viertes Glied. Und hier wird dieses Narrativ, hier wird dieses Denken durchbrochen, indem Gott sagt, die Zeit wird sich so ändern, dass kein Mensch mehr seine Sündhaftigkeit an die nachfolgende Generation weitergeben wird. Warum? Das kommt ja gleich in 31. Weil Gott uns ein neues Bewusstsein geben wird. Ich wiederhole, Gott wird uns ein neues, den Juden, ein neues Bewusstsein geben, durch welches wir gar nicht mehr Lust auf Sünde haben werden. Ich darf wiederholen. Dieses neue Bewusstsein, liebe Freunde und Freundinnen, liebe Sabrina, Peper und alle anderen Zugeschalteten, dieses neue Herzensbewusstsein, diese Herzensweisheit wird so, das wird ja gleich kommen, so eingepflanzt sein in uns Juden, dass kein Mensch mehr Böses tun wird, wodurch das Böse sich nicht vererben wird vom Vater auf den Sohn, respektive von Mutter auf die Tochter. Weil jeder Sohn an seinem Vater erkennen wird, wie Gott mit ihm seinen Weg geht, und jede Tochter an ihrer Mutter erkennen wird, wie Gott mit ihr ihren Weg gehen will. Das heißt, die Böshaftigkeit, die sich ja leider fortpflanzte, denn die Kinder sahen ja das Böse anhand ihrer Eltern vor dem Exil in Israel. Dieses Böse wird sich nicht mehr fortpflanzen, weil wir ein neues Bewusstsein von Gott bekommen werden. Wir werden ein neues Bewusstsein von Gott bekommen, und dieses neue Bewusstsein, was wir gleich genannt werden, wird dieses in das Herz gegossen sein, der Erkenntnis Gottes, wird uns daran hindern, je wieder das Böse zu befolgen, und wird uns daran hindern, bei den je etwas nachahmen zu wollen bei unseren Eltern, bei unseren Vorfahren, weil sie ihrerseits ja ein neues Herz bekommen werden und somit nur noch Gutes an ihre Kinder vererben werden. Wenn Sie mich fragen, ist das Realität geworden, muss ich Ihnen sagen, wir sind noch nicht so weit. Wir harren noch dieser Vervollkommnung, wir harren noch dieser Umsetzung, habe ich heute einem Einzelschüler in Zoom erklärt. Wir harren dieser Umsetzung noch zu. Das heißt, wir sind noch nicht so weit, dass Gott diese Verheißung, diese gigantische Verheißung, die ja auch geklärt ist, dass wir noch nicht komplett alle auf jüdischen Boden zurückgekehrt sind. Diese Verheißung hat noch ihrer Vervollkommnung, ihrer Umsetzung entgegen. Noch sind wir nicht so weit, dass wir alle bereit sind, möchte ich mal sagen, wir alle Menschen bereit sind, unser Herz für Gott zu öffnen, sodass er in unser Herz hinein die Tora und seine Liebe einmeißeln wird, sodass kein Mensch mehr das Verlangen haben wird, von Gott abzuweichen, wodurch auch nie mehr ein Exil eintreten wird. Und nun kommen die großen Worte aus Vers 30, wohlan, und jetzt kommt der neue Bund, wohlan kommen, Tage kommen ist seiner Lauten, das Wort Gottes, da schließe ich mit Haus Israel und mit Haus Jehuda, wie gesagt, die beiden getrennten Einzelreiche, einen neuen Bund. Und schon mein Vater, ein Freund der Gemeinde in Lohr am Main, der St. Michaelsgemeinde, pflegte vor 40 Jahren schon zu sagen, neu, wenn Sie es bitte notieren, bedeutet im Hebräischen erneuert. Ich nenne Ihnen für hungrige Menschen wie Adela, das Wort im Hebräischen für neu ist Hadash. Cäsar Heinrich Anton, David Anton, Siegfried Cäsar Heinrich. Ich wiederhole, oder auf Hebräisch geschrieben, Hadash, Tret Dalechim. Bitte für Ihre Bildung notieren, das hebräische Wort für neu heißt Hadash. Cäsar Heinrich Anton, Dora Anton, Siegfried Cäsar Heinrich. Hadash heißt, in so gut wie allen Fällen, hat mein Vater nachgewiesen, in 95% der Fälle, in denen das Wort Hadash vorkommt, in der Bibel kommt ja in einigen Stellen vor, nicht nur hier in 31, bedeutet es erneuert, etwas, was zerfallen ist, etwas, was brüchig wurde, wird erneuert, wird gefestigt, wird stabilisiert. Was ja aus dem Kontext ja passt, denn Gott muss ja mit dem Haus Israel, wenn Sie sich bitte notieren, muss mit dem Haus Israel heißt ja Gottes Kämpfer, und Jehuda, Israel ist übrigens ein anderer Name für Ephraim. Noch ganz kurz, das Nordreich hat sowohl den Namen Israel, als auch den Namen Ephraim, als auch den Namen Samaria. Hier wird ein dritter Begriff benutzt für das Nordreich, weil die jüdische Theologie gerne viele Begriffe benutzt. Ich darf wiederholen, Samarien ist ein Begriff für das Nordreich, Ephraim haben wir heute mehrfach geklärt, und Israel steht hier für das Nordreich, das größere Reich der beiden Reiche Nord und Süd. Kurzum, Gott sagt, ich werde einen erneuerten Bund schließen. Und jetzt wird es spezifiziert im nächsten Satz. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, am Tag, als an der Hand ich sie fasste, sie aus dem Land Ägypten zu führen, dass sie selbst diesen meinen Bund trennen konnten. Und war es doch, der sich ihrer bemeistert hatte, seine Lauten. Denn dies ist der Bund 33, den ich mit dem Haus Israel schließe nach diesen Tagen, ist seine Lauten. Ich gebe, und jetzt kommt der krönende Satz, ich gebe meine Weisung, meine Tora in ihr Inneres. Auf ihr Herz will ich sie schreiben. So werde ich ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk. Das ist für Sie, liebe, ist der Höhepunkt unserer heutigen Sitzung. Die Weisung, von der hier die Rede ist, ist natürlich die Tora. Das heißt, Gott spricht zu uns Juden, liebe Freunde, lieber Sven, liebe Sabrina, liebe Dagmar, liebe Adele, alle. Gott spricht zu uns Juden und sagt, dieser Bund, den er mit Gott, den er mit Israel schließen wird, mit der Rückkehr aus dem Exil und am Ende der Tage, auf die wir noch harren, wird sein, ich gebe meine Tora, ich wiederhole ausdrücklich, die alte Tora hat ungebrochene Validität, hat ungebrochene Gültigkeit. Diese Tora, die den Juden natürlich bekannt war und ich als Jude natürlich heute nach wie vor lebe und meine Gattin Deborah und alle Juden, die sie kennen und die, von der sie gehört haben, auch in Vancouver gibt es eine riesen jüdische Gemeinde. Die riesige jüdische Gemeinde, Dagmar, in Vancouver hält natürlich diese Tora ein. Diese alte Tora vom Berge Sinai wird in Vancouver Island und in Vancouver Land selbstverständlich eingehalten. Und selbstverständlich, liebe Freunde und Freundinnen, ist diese Tora ungebrochen gültig. Und diese Tora, der einzige Unterschied zwischen dem sogenannten alten Bund und dem erneuerten ist, dass, wie Gott sagt, dieser Bund ins Herz, diese Tora ins Herz geschrieben werden wird. Wie das passieren wird, bleibt ein Geheimnis Gottes. Ich gehe davon aus, dass Gott uns so beherzen wird, so stark diese Bewusstheit in unser Herz, in unser Judenherz legen wird, dass kein Mensch mehr in eine papierene Tora, wie es heute noch in Vancouver und in Paris und in Jerusalem, in allen Gemeinden üblich ist, lesen muss, sondern es wird im Herzen verankert sein. Das ist der einzige wesentliche Unterschied, wenn Sie es notieren, bitte, zwischen dem sogenannten nicht erneuerten Bund und dem erneuerten Bund, Adela. Ich gebe meine Weisung, steht ganz glasklar in der Schrift. Ich werde sie in ihr Inneres, ich werde sie auf ihr Herz schreiben. Natürlich ist das bildlich gemeint. Gott wird natürlich nicht einen Bleistift nehmen oder zur Zeit der Bibel ein Gänsekiel, Claudia Rommerskirchen, und in unser Herz schreiben. Das ist ja anatomisch eine Verstümmelung. Das ist ein Bild. Und Sie wissen ja, dass die hebräische Bibel sehr viele Bilder benutzt. Auch Jesus von Nazareth, der große Jude, benutzt laufend Bilder, wenn er vom Acker und der Perle spricht. Oder das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Mann, der auf einem Acker eine Perle sucht oder ein Mann, der auf einem Felsen ein Haus baut. Wir Juden lieben bildliche Ausdrücke, das wissen Sie. Und darum ist das Schreiben in Ihr Herz natürlich ein Bild dafür, dass Gott auf große, geheimnisvolle Weise in unsere Herzen, in die Judenherzen, diesen alten Bund, die Tora, und Tora heißt, wie Meister Buber perfekt übersetzt, die Weisung schreiben wird, einprägen, einmeißeln wird. Auf ihr Herz will ich sie schreiben, so werde ich ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk. Das heißt, ich werde aufs Neue ihnen zum Gott, nämlich auf beherzte Weise. Im Herzen werde ich ihr Gott sein, nicht so wie es bislang war, im Kopf und viel zu wenig im Herzen, sondern überwiegend im Herzen, sagt Gott. Ihr werdet mich im Herzen erkennen. Die gesamte Tora, alle Vorschriften der Tora, die fünf Bücher Mose heißt ja Tora, und die Propheten und die sogenannte Hagiographie, die Weisheitsliteratur, ich darf wiederholen, für Ihre Bildung, Adela und Claudia Rommerskirchen wissen das natürlich, trotzdem für die anderen, Sabrina, wiederholen, wenn die Bibel von Tora spricht, Weisung, sind gemeint die fünf Bücher Mose, sind gemeint die Propheten, zu denen Jeremia natürlich zählt, und die sogenannte Weisheitsliteratur, zu der zum Beispiel Ruth zählt und der Prophet Jona. Also diese gesamte Konstellation wird in das Herz von uns Juden so ins Herz geschrieben sein, so eingefleischt werden in unser Herz, dass wir nie mehr in die Verlegenheit kommen, nie mehr in die Verführbarkeit kommen, je wieder die Tora Israels wegzuwerfen, weil sie ja ein Teil unserer Identität werden wird, verspricht Jeremia. Die Tora, notieren Sie, wird ein Teil unserer unverrückbaren, unverletzlichen, unvermeidlichen innersten Identität, nämlich da, wo Gott uns am stärksten begegnen will, im Herzen. Weiter 34, und nicht brauchen sie mehr zu belehren. Jedermann sein Genossen, jedermann sein Bruder sprechen, der kennet ihn. Denn sie alle werden mich, Adonai, Gott erkennen, von ihren Kleinen bis zu ihren Großen, ist einer lauten. Denn ihren Fehl will ich ihnen verzeihen, ihre Sünde nicht mehr gedenken. Hier haben sie wieder einen Beleg dafür, dass Gott zu uns Juden spricht. Denn der Fehl war ja der jüdische Fehl. Wir haben doch versagt. Darum kann dieser erneuerte Bund sich natürlich nur auf Juden beziehen. Denn noch einmal, denn ihren Fehl will ich ihnen verzeihen, ihre Sünde nicht mehr gedenken. Das kann sich ja nicht auf Christen beziehen, denn die Christen um Jesus und die später haben ja nicht gefehlt, haben ja nicht versagt. Wir Juden haben ja versagt. Unsere Sünde will Gott uns ersparen, wird Gott tilgen. Das heißt, der ganze Kontext, das möchte ich Ihnen heute belehren, hat nur mit einer Zwiesprache zwischen Gott und dem jüdischen Volk im 6. Jahrhundert vor der Katastrophe und inmitten der Katastrophe des babylonischen Exils zu tun, denn wir haben ja versagt. Muss ich ja ganz offen aussprechen. Mein jüdisches Volk musste, weil es sich liederlich benahm, Gott gegenüber ins Exil gehen, wurde vertrieben seines Bodens, bekommt aber dennoch von Gott die Zusage, ich werde euch neu herausholen und wie wir eben oben sagten, am Ende der Tage, wenn dieser Bund in unsere Herzen eingeschrieben werden wird, dann wird, wie ich Ihnen vorhin sagte, niemand jemand belehren müssen. Ich muss da nicht zu einem Jüden gehen in Paris oder in Vancouver Island und ihm sagen, hör zu, bitte lerne die Tora, sondern jedermann wird die Tora in seinem Herzen haben. Der Herzenskompass, können Sie notieren, Adela, der Herzenskompass wird jeden so stark führen, dass es überhaupt keinen Zweifel gibt. Gott ist unser Gott und außer Gott gibt es niemanden. Das sagt auch übrigens, wenn Sie es notieren wollen, Jesaja in Kapitel 11, Vers 2, liebe Freunde, Sabrina, das Land wird so erfüllt sein von der Erkenntnis Gottes, wie das Meer erfüllt ist von Wasser und wie das Land erfüllt ist von der Lichtkraft Gottes. Diese große Prophezeiung, dass Gott uns alle verändern wird, uns alle so erfüllen wird, dass einer den anderen nicht mehr belehren muss, die wird sich umsetzen. Darauf erwarten die Juden seit Jahrhunderten. Und, seit Jahrtausenden sogar, und es gibt heute sogar Juden, mit denen ich ja in akademisch verkehre oder auch mit freundschaftlich verkehre, die mir sagen, wir leben heute in einer Zeit, gerade nach dem Holocaust und in der Corona-Zeit, in der mehr denn je Juden, aber auch Nicht-Juden spüren, der Geist Gottes hat sich so verändert, hat sich so ergossen, wenn Sie so wollen, ergossen in die Herzen, ich betone die Herzen, von Juden und von Nicht-Juden, dass wir von einem Anfang dieser großen Umsetzung der Vision von Jeremia sprechen können. Ich verkehre mit vielen Juden, die mir täglich sagen, in unserer verrückten Corona-Zeit und auch in unserer Zeit, die so geschwängert ist mit Klimaschutzproblemen und mit anderen katastrophalen Entwicklungen im Krankheitsbereich, erleben viele Juden die Not, in der wir sind und aufgrund dieser Not, dieser äußeren und inneren Not, eine Sehnsucht, Gott anzuflehen, setze das um, was du im Jahre 600 dem Propheten Jeremia ins Stammbuch geschrieben hast, nämlich, dass er sich uns in unsere Herzen offenbaren wird. Viele Juden berichten auch im Internet, ich lese ja perfekt Hebräisch, viele Juden berichten in Israel im Internet, dass sie von Gott so berührt wurden, wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Juden, die spüren durch diese schrecklichen Zeiten, in denen wir leben, eine Sehnsucht, zu Gott zu kommen und eine neue Nähe zu Gott, die darin besteht, dass Gott ihre Herzen berührt und immer wieder neu berühren will. So dass sie merken, diese Prophezeiung aus dem 6. Jahrhundert von der Zeitrichtung wird sich heute materialisieren. Ich bin davon überzeugt, sie wird noch viel stärker werden. Noch viel stärker, denn Gott lügt nicht. Gottes Worte, das wissen Sie als Christen genauso gut wie ich, werden sich materialisieren. Wir lesen weiter, dann kommt noch etwas Großes vor, ein Versprechen Gottes in 35. So hat er gesprochen, Gott, der die Sonne zum Licht gibt bei Tag, nach Satzungen Mond und Sterne zum Lichte bei Nacht, der das Meer emporwinkt, dass seine Wellen toben, sein Name Erde umscharte. Hier verspricht Gott etwas ganz Großes, ganz groß für Sie als Christen, die Sie sich dafür interessieren. Bitte notieren Sie jetzt noch, bitte nicht mich unterbrechen. Ich bin gleich am Ende und dann haben Sie eine gute halbe Stunde Zeit, mir Fragen zu stellen. Bitte noch zuhören, wie der Professor die Vorlesung für Sie liebevoll beendet. Gott verspricht im Namen seiner Schöpfung, ich werde meinen Bund mit euch nie beenden. Er wird nur erneuert und viel stärker werden. Und darüber im nächsten Satz, können diese Gesetze, die Naturgesetze, mir vorm Antlitz je schwinden, ist seiner Lauten, dann nur könnte Israels Samen aufhören, ein Stamm zu sein, mir vorm Antlitz alle Tag. So hat er gesprochen, könnten gemessen je werden, Die Himmel droben, Vers 37, könnten durch Spätje werden, die Erdgründe drunten, denn nur dann könnte ich verwerfen allen Samen Israels, um alles, was sie getan haben, ist seiner Lauten. Das heißt, wir lesen hier eindeutig gegen die sogenannte Substitutionslehre oder Ersatztheologielehre, die Sie ja kennen als Christen, der zufolge ja das Christentum, die Christenheit, das Judentum ersetzt hat. Das stimmt nicht. Sie sind natürlich als Christen berechtigt, darüber werden wir gern sprechen. Aber Gott hat seinen Bund mit uns Juden, wiewohl wir ihn gebrochen haben, seinerseits nicht gebrochen. Gott wird zu seinem Bund stehen und er wird uns nie preisgeben, steht hier. Auch wenn wir ins Exil gehen, auch wenn wir in weitere Exile gehen mussten, auch wenn wir den Holocaust, den furchtbaren Verbrechenszug der Nazis auf deutschem Boden erleben und Gott sei Dank überleben durften, ist uns der Bund, die ewige Treue Gottes mit unserem jüdischen Volk nicht gebrochen worden. Und darum sagt er weiter, wohl an Tage kommen, 38 ist seine Lauten, da wird mir die Stadt wiedererbaut. Die Stadt ist Jerusalem natürlich. Vom Turm Hananel bis zum Ektor, das sind die Abmessungen um Jerusalem herum. Ihm gegenüber ausfährt die Messschnur weiter zum Hügel Gareb, lauter Messlatten um Jerusalem herum. Wendet sich hin nach Goa. Und all das Tal, die Äser und die Fettasche, alle Fluren bis zum Bach Kidron. Kidron ist nördlich von Jerusalem. Bis zur Ecke des Rostors nach Osten. Geheiligt ist das dann mir, sagt er so schön, Gott. Geheiligt. Das heißt, Gott wird Jerusalem wieder heilig sprechen, nachdem es ja so profanisiert wurde, so entehrt wurde durch unsere Schäbigkeiten. Gott wird Jerusalem, das alte Jerusalem, wieder heiligen. Und zwar in einer Zeit, die sich für uns entzieht, aber die genauen Abmessungen, die den Juden damals bekannt waren, nämlich diese Städte, Goa etc., orientieren. Und alles ist mir geheiligt, ist mir, nie wird es geräutet. Geräutet heißt ausgerodet in der Sprache Martin Bubers. Nie wird es geschleift in Weltzeit. Zusammenfassender Satz, bevor Sie uns kräftig Fragen stellen dürfen. Gott hat uns versprochen, dass wir eine Rückkehr nach dem Exil erleben werden. Gott erspart uns nicht, lieber Bruder Sven, die Schmerzhaftigkeit des Auszugs aus dem Heiligen Land. Aber wir dürfen, wenn Sie so wollen, im Reisegepäck, liebe Freunde und Freundinnen, liebe Claudia Rommerskirchen, eine meiner größten Studentinnen, Gott wird uns ins Reisegepäck hineinlegen. Die Gewissheit beim Gang in das Exil, es gibt eine Rückkehr und es gibt eine Erneuerung des unsererseits gebrochenen Bundes. Und darum möchte ich sagen, damit Sie es wirklich wissen, natürlich sind Sie auch heute als Christen Partner des Bundes, den Jesus für Sie mit den Jüngern und mit Ihnen geschlossen hat. Aber dieser Bund ist ein weiterer Bund, ist ein zusätzlicher Bund, den Jesus in der Nacht vor seiner Auslieferung, in der sogenannten Osterliturgie, die Sie bezeichnen, wir nennen das ja in der Pesachnacht, begründet, ein neuer Bund. Aber ich bin, so wie mein Vater es schon sagte und wie viele Juden, die ich kenne, es ihnen genauso bestätigt werden wie ich, dieser Bund ist nicht anstelle des alten Bundes. Das möchte ich Ihnen heute zu Ihrer Bildung unbedingt in Ihre Herzen, wir sind ja beim Thema Herz, liebe Freunde, in Ihre Herzen legen. Dieser Bund, den Jesus, der ja Jude war, er war doch selbst Jude, er stand auch in der jüdischen Tradition von Jeremia. Jesus konnte unmöglich den Bund von Jeremia deaktivieren und retrospektivisch den Bund für ungültig erklären und seinen neuen Bund setzen. Das hätte er nie gewagt, die Heiligkeit des Propheten Jeremia außer Kraft zu setzen, sondern er sagt, neben dem Bund, auf den er damals ja auch noch wartete, dessen er harrte, wird ein Bund für seine Jünger, für seine Anhänger geschlossen werden, nämlich ein neuer, der wirklich neu ist, nämlich der ihr Christentum, die spätere christliche Identität, stiften wird schaffen, wiewohl Jesus seinerseits nicht das Christentum begründet hat, das nicht. Aber Jesus wusste mit seinen Jüngern, zu Deutsch seinen Schülern und Schülerinnen, dass er eine besondere Nähe, eine besondere Intimität mit seinen Brüdern und Schwestern kreieren wollte, die er mit anderen Menschen nicht kreieren wollte, weil die Mehrheit des jüdischen Volkes ja nicht hinter ihm war. Er hatte ja viele Anhänger, aber er hatte nicht das ganze Volk hinter sich. Und darum sind die sogenannten Stiftungsworte oder die Einsetzungsworte während der Bundesfeier, die er zelebriert, nicht nochmal zu verstehen als eine Erfüllung des Bundes von Jeremia, denn das hätte er nie gewagt, diese heiligen Worte, auf die das Judentum immer wartete, außer Kraft zu setzen, sondern er spürt, dass Gott ihn am Vorabend seines Todes, seiner Auslieferung an die Römer, beruft einen besonderen Bund mit seinen Anhängern, die er bittet, an ihn zu denken, ohne dass deshalb das Christentum gestiftet wurde. Das Christentum entwickelte sich dann über die paulinische Mission aus diesen Bundesworten. Aber Jesus wollte mit seinen, nochmals, Jüngern, zu Deutsch, Teil mit ihm und Teil mit dort, seinen Schülern und Schülerinnen, eine besondere treue Verbindung, die natürlich nicht die Tora abschaffte, sondern eine ganz besondere Treue und Anhängerschaft bilden, die nur für diese seine Anhänger Gültigkeit fand. Jetzt sind Sie mit Fragen dran. Bitte.
Ja, dann könnte ich ja, vielen Dank für Ihre Ausführung, könnte ich ja gleich anschließen. Ich hatte mich ja vorhin gemeldet, Dagmar Dewald.
Bitte, jetzt haben Sie allen Raum.
Ja, genau. Ich kann da ja an das anschließen, was ich eigentlich sagen wollte. Also Sie haben sehr interessant und erhellend so aus Ihres jüdischen Sicht diese, die wörtliche Schriftebene, würde ich mal sagen, die wörtliche Schriftebene genau ausgearbeitet. Aber meiner Ansicht nach erschöpft es ja nicht die ganze Schrift. Es gibt ja dann auch diesen übertragenen Sinn und es hat ja auch in Ihrer Religion eine große Tradition, schon seit Maimonides ist es ja auch stärker ausgearbeitet, dass man die Schrift nicht nur wörtlich versteht, also hier innerweltlich irdisch sozusagen, das wäre die Ebene, die Sie referiert haben, sondern es gibt ja auch noch eine eben diese sinngemäße übertragene Schriftsinn und das führt meiner Ansicht nach in eine Aufweitung, müsste das führen. Sie haben ja jetzt gesagt, es geht nicht um Substitution, das stimmt, also das ist ja auch in der neueren Theologie längst, wird es anders gesehen, wenn ich nur gerade an Papst Benedikt denke, ja, es geht ja eher um eine Aufweitung auf alle Völker hin, weil wenn ich denke, also wenn Gott ja einer ist, einfach von der Logik her, dann ist er ja nicht nur einer für die Juden, sondern er ist ja einer für alle Menschen. Also es muss ja im Grunde dann auch derselbe Gott sein, ja. Und diese Konstellation, von der da in dem Jeremia die Rede ist, von dem Exil, wenn man das übertragen sieht, das trifft ja auch für alle Menschen zu. Es gibt ja eben dieses, ich bin bei Gott sein oder aber im Exil sein, im Feindesland sein, das heißt in der Sünde sein, ja, also im Bruch sein. Und es sind ja nicht nur Juden jetzt wörtlich, indem sie die Tora nicht befolgen, sondern wir alle sind ja irgendwie in einer gebrochenen Situation. Also insofern führt es in eine Aufweitung, da möchte ich jetzt einfach nur letztlich an meine Frage hinführen, wenn ich mir jetzt den Namen Ephraim anschaue, ja, also das war ja das am Anfang in den ersten 13 Versen, da wollte ich nachfragen, Ephraim, wenn man das jetzt so sieht, wie Sie es ja auch in andere Richtung ausgeführt haben, als programmatischen Namen, ja, also der ist ja total aufgeladen, ja, der Fruchtbare, wenn man jetzt halt dran denkt, wie sein Vater Josef ihn eben benannt hat, ne, als der Fruchtbare. Und ich schaue gerade nochmal nach bei Mose 41, 52. Ja. Er gab ihm den Namen der Fruchtbare, denn er sagte, Gott hat mich fruchtbar werden lassen im Lande meines Elends. Das ist ja schon mal auf seine eigene Situation, Josef, hingedeutet und ist ja auch was Programmatisches. Also quasi Ephraim als jemand, der im, also jeder Mensch eigentlich, ne, wenn man es aufweitet, der halt im Exil in seinem Feindesland, in der Sünde fruchtbar werden kann, im Lande des Elends und dann zurückgeführt wird, er wird ja zurückgeführt nach Zion, so steht es ja in Jeremia, also in, ja, im Land Juda, ja, also es wallt ja auf den Gottesberg Zion hinzu. Also ich wollte jetzt nur mal damit andeuten, dass das eine Grundsituation ist, die ja auch etwas, wenn man das jetzt sieht, im Christlichen haben wir den vierfachen Schriftsinn, das kennen Sie ja bestimmt, ja,
ja, ja.
Dass es halt dann eben einen moralischen Sinn hat, wie den ich gerade angeführt habe, von der Sünde her, aber auch einen eschatologischen auf dieses Endreich, was ja dann letztlich für alle Menschen gelten soll, so fassen wir Christen das auf. Also es ist auf einer wörtlichen Ebene so, wie Sie das sagen, aber ich würde schon meinen, dass der Text es sehr gut hergibt, in einem übertragenen Sinn betrachtet zu werden. Und gerade wenn ich mir noch am Ende anschaue, gerade Ephraim, wie Sie ja wissen, von den beiden Söhnen des Josef war er der Zweite und der Jakobssegen, also von Israel, dem Gottesstreiter, ist ja gerade eben mit überkreuzten Händen gegeben worden und er hat ja sogar dem Einwand Josefs widersprochen, also dass er gesagt hat, das ist doch mein erster Sohn Manasse, hat er gesagt, ja, Manasse wird ein großes Volk werden, aber aus Ephraim gehen viele Völker hervor. Also insofern ja, wollte ich eben fragen, es ist ein sehr aufgeladenes, also auch im übertragenen Schriftsinn, aufgeladen, sehr gut aufweiten lassen kann. Das wollte ich eben nur sagen.
Und ich danke Ihnen sehr. Ich sage was dazu, damit auch andere noch zu Wort kommen. Ich bin mit Ihnen einverstanden. 100%, da gibt es keinen Dissens, sondern nur Konsens. Nur mir ist eins wichtig, als ihr jüdischer Bruder und ihr jüdischer Gelehrter, mir ist wichtig, dass Sie sich bewusst machen als Christen, Moment, oh, Entschuldigung, ich musste einmal die Angelegenheit genießen. Mir ist nur wichtig, liebe Dagmar und liebe Teilnehmer, dass wir uns einer, nehmen wir es mal so, einer zentralen Eigenschaft bewusst werden. Das Thema von Jeremia kommt aus dem jüdischen Denken. Das heißt, wiewohl Sie recht haben und auch alle anderen Christen, die so denken, dass es im weiteren Sinn, im metaphorischen Sinn auch Christen gibt, die im Exil sind, im inneren Exil sind, die in der Versprengung sind und die sich zurücksehnen nach dem Ursprung, nach einem neuen, authentischen, jüdisch fundierten Christsein, müssen Christen berücksichtigen, dass die Urworte an Juden ergingen. Die Urworte sprach Gott über Jeremiau, der Gott Erhobene, in das jüdische Volk hinein. Das heißt, Sie müssen sich fragen, Dagmar, das ist eine Hausaufgabe, die ich Ihnen auferlege. Natürlich bin ich einverstanden, dass wir beide Bündnispartner sind. Natürlich sind Sie auch in die Gemeinschaft des Bundes gekommen. Erstens über Jeremia, zweitens über die Bundesworte Jesu während seiner Einsetzungsworte. Das werde ich immer akzeptieren, nie bestreiten. Nur, Sie müssen sich fragen, ob Sie bereit sind, sagen wir es mal ganz konkret für Sie alle heute Abend, den jüdischen Gehalt, die jüdischen Konsequenzen dieser Worte zu beachten. Im Klartext, ich werde sehr konkret für Sie. Wenn Jeremia sagt, ich werde die Worte der Weisung in Ihre Herzen schreiben, und wenn Sie wissen, dass mit der Weisung die Tora gemeint ist, das sogenannte Alte Testament, sind Sie bereit, die Kraft der Tora, von der Gott ja spricht, das ist ja nicht die Rede von einem Neuen Testament, das ist ja nicht die Rede von der Lehre der Evangelien oder der Lehre der Apostel oder die Offenbarung des Johannes. Wie weit sind Sie bereit, dieses Urjüdische an dieser Vision, dieses Urjüdische an diesem neuen Herzen, die ja eindeutig einhergeht mit der Weisung, die Tora ist ja unverzichtbar für Gott und für Juden auch. Inwieweit können Sie als Christin harmonisieren Ihren Glauben an Tod und Auferstehung Jesu, den ich Ihnen ja konzediere, mit der Verpflichtung, die Jeremia von Gott bekommt, ich werde Ihnen die Weisung, die natürlich vor Jesus schon ausgesprochen wurde, die nicht mit Jesus zusammenhängt, ich werde Ihnen die Tora so in Ihre Herzen hineinbrennen, dass die Tora, die Heilige Schrift, die fünf Bücher Mose mit allen Vorschriften, die Sie ja nicht mehr beachten müssen, einhalten werden. Das ist eine Aufgabe, die ich Ihnen und allen heute, die sich als Christen definieren, ins Herz lege. Es ist einerlei, wenn Sie sagen, ich deute es weit, das ist völlig in Ordnung, was Sie machen, metaphorisch oder nach dem Drasch. Drasch ist eine jüdische, Claudia Romerskirchen liebt das. Drasch ist eine Auslegungsform, die ins Metaphorische geht, in das Spirituelle geht. Das ist völlig in Ordnung, was Sie machen, Dagmar. Und wenn Christen sagen, ich gehöre auch dazu, wir sind auch im Exil, wir sind auch verbannt und verbrannt durch unsere Schicksalserfahrungen. Und wir möchten zu Gott zurückkehren und wir möchten wieder in das Ursprüngliche, in die ursprüngliche spirituelle Heimat zurückkommen. Aber Sie müssen, liebe Dagmar, und jeder Christ muss sein Verhältnis zur Tora, zur Weisung, noch einmal klären, von der hier eindeutig in unserem Text die Rede ist, ab Vers 31, wenn Gott sagt, ich werde nicht Ihr Neues Testament oder irgendwelche neuen Lehren in Ihr Herz schreiben, sondern die uralte Tora mit den uralten jüdischen Vorschriften, diese werde ich in Ihr Herz legen. Das müssen Sie für sich klären, wie Ihr Verhältnis zu dieser
Tora aussieht. Ja, das ist aber im Grunde durchaus geklärt, da gibt es eigentlich keine Frage, weil für Christen ist ja Jesus die Tora. Also das ist ganz klar. Ne? Das ist, er ist nicht gekommen, die Tora aufzuheben, sondern zu erfüllen. Und für Christen ist Jesus die lebendige Tora. Und das ist das, was in unser Herz geschrieben wird. Wie gesagt, es ging ja nur darum, also das ist für mich jetzt keine Frage, sondern es ging ja nur darum, dass ich auch einen jüdischen Exklusivismus, sagen wir mal, also ich vielleicht kommt es daher, dass halt in der Vergangenheit dazu sehr Gräben aufgetan worden sind und die Juden beiseite gedrängt worden sind. Das ist natürlich furchtbar und schlimm. Das würde ich niemals unterschreiben und das unterschreiben heutige Christen bestimmt auch nimmer. Und das ist auch völlig richtig. Das hat auch seinen Eigenwert. Ja, das lehnt man ja nicht ab. Aber wie gesagt, es wäre, finde ich, auch schwierig, wenn man dann plötzlich einen jüdischen Exklusivismus drauf macht. Das gilt nur für Juden. Ja. Aber mehr wollte ich gar nicht sagen, wollen wir nicht auch. Aber vielen Dank, es war sehr anregend, ja.
Ich danke Ihnen sehr für Ihren Beitrag, aber ich möchte noch einen Satz dazu sagen, bevor vielleicht noch zwei, drei andere Leute etwas sagen. Sie sind herzlich eingeladen. Einen Satz möchte ich noch sagen. Ich verstehe völlig, verstehen Sie mich nicht falsch, ich verstehe völlig, wenn Sie sagen, Jesus ist die lebendige Tora. Aber ich muss Ihnen einen Satz sagen, dass, und Sie nehmen das bitte nicht übel, Dagmar, und die anderen auch nicht mein Freund Sven. Jesus sagt ja selbst, darf ich das bitte kurz in Erinnerung rufen? So einfach ist es nicht, wenn Sie sagen, naja, ich glaube an Jesus und damit ist die Tora erfüllt. Sie wissen, dass im Matthäus-Evangelium Jesus in Kapitel 5, sprich in der Bergpredigt, in der Berglehre, in Kapitel 5, Verse 17 bis 21 durchaus sagt, was Sie vorhin angedeutet haben, ich bin nicht gekommen, die Tora aufzulösen, sondern sie zu erfüllen, und dann geht es nämlich weiter. Eher werden Himmel, genau was Jeremia auch sagt, eher werden Himmel und Erde vergehen, bevor ein Jota oder ein Tütelchen dieser Schrift vergeht. Denn nicht werde ich zulassen, und nicht wird Gott zulassen, dass ein Wort vergeht. Eher werden der Himmel und die Erde vergehen. Und dieses Thema, ein Jota, ein Tütelchen, möchte ich Sie bitten, müssen auch Christen, wenn sie den Text anschauen, noch schärfer unter die Lupe nehmen. Jesus, selbst wenn er für Sie die Verkörperung der Tora ist, sagt deutlich, ich bin gekommen, um die Tora zu leben. Das heißt, die Tora muss gelebt werden. Sie kann nicht nur durch eine Person ersetzt werden. Das ist nicht die tiefere Bedeutung seiner Worte. Sondern er sagt ja, noch einmal, eher werden Himmel und Erde vergehen, bevor ein Jota, das ist der kleinste hebräische Buchstabe, noch ein Tütelchen, das ist ein Teil eines Buchstabens, die Tora ausmacht. Das heißt, Jesus betont deutlich, und er hat es ja auch vorgelebt, die Tora besitzt Gültigkeit. Sie kann nicht nur durch ihn ersetzt werden, sie muss auch gelebt werden, richtig konkret mit ihren Vorgaben gelebt werden. Das hat er ja in seiner Bergpredigt, in seiner Berglehre ja vorgelebt, indem er sich ja auf die Tora-Vorschriften konzentriert und der Tora den konkreten, sehr konkreten Vorschriften neue Bedeutung gibt. Das heißt, das möchte ich Sie bitten, ohne Sie im Mindesten kompromittieren zu wollen, Dagmar und die anderen. Sie müssen als Christ durchaus auch Jesu Worte ernst nehmen, die darin bestanden, ich will, dass die Tora mit ihren Vorschriften, mit ihren ganz konkreten Inhalten nicht einfach weggewischt werden, indem Christen sagen, naja, Jesus ist die Tora, Feierabend, sondern Jesus will, das schätze ich an Jesus, dass die Tora mit ihren ganz konkreten Vorschriften, die in Jota und Tütelchen benannt werden, das sind nicht nette Spielereien, das sind sehr konkrete Maßgaben, die er ausspricht, eingehalten werden. Darüber, denke ich, müssen Christen noch, wenn sie diesen Text anschauen, den Bundestext, noch genauer mit sich ins Gespräch kommen. Wer möchte noch etwas sagen? Adela, wir haben noch ein paar Minuten. Möchte sich noch jemand melden? Ich sehe Dirk Dreschner, bitte. Mein Schüler Dirk Dreschner.
Ich muss mal schnell mein Mikro freischalten. Hört man mich?
Jawohl, Dirk, bitte.
Was mir an deine Ausführungen heute so fasziniert, da wurde im jüdischen Volk eigentlich eine...
Ich sag's lauter, mal, Dirk, bitte etwas lauter, Dirk Dreschner.
Okay. Dem jüdischen Volk wird, ich sag's mal salopp, eine beschissene Zukunft vorausgesagt. Auf der einen Seite schwer erträglich, im Alltag unerträglich und lang anhaltend. Und dieses lang anhaltende, das ist ja das, was eigentlich wir immer gern in unsere Gebete das Problem haben. Ich bete jetzt was und morgen sollte es gleich erfüllt sein. Und das ist ja hier schon von vornherein auf eine lange Frist festgelegt. Aber gleichzeitig die Wegzehrung wird mitgegeben für lange Zeit. Und das finde ich faszinierend, die ausreichend ist wie das Manna in der Wüste, dass die vertriebenen jüdische Bevölkerung das aushalten und durchstehen wird. Bin ja eigentlich echt eine ganz starke Sache.
Ich danke sehr, ich möchte das wiederholen. Ein wichtiger Gedanke, den wir hervorgehoben haben. Ich danke dir, Dirk, auch ein großer Schüler in meiner Schülerschar. Danke, lieber Dirk, für diesen wichtigen Beitrag. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich möchte es gerade verstärken. Die Botschaft dieses Textes ist nicht nur, dass Gott uns erneuern wird, sondern dass Gott uns versichert, es wird zu dieser Erneuerung kommen, wann auch immer, wenn Sie es bitte notieren, wann auch immer Sie sich materialisieren. Das heißt, bitte, lassen Sie mich gerade zu Ende führen. Die Materialisierung, die Konkretisierung dieser Botschaft bleibt offen. Kein Jude weiß, auch Sie als Christen nicht, diese Botschaft. Moment, ich spreche bitte zu Ende. Ich möchte bitte zu Ende sprechen. Die Materialisierung bleibt in Gottes Hand. Und hören Sie gerade zu, bitte, Dieter, schalten Sie gerade aus, sonst hören Sie mich nicht. Die Materialisierung bleibt in Gottes Hand. Gott entscheidet, wann diese Umsetzung erfolgt. Und wir Juden sind, mein Vater sagte das schon vor 40 Jahren, Weltmeister der Hoffnungskraft. Weltmeister der Hoffnungskraft. Das heißt, wir warten darauf. Wir haben dieses, wie ich sagte, mit ins Gepäck genommen. Mit ins Gepäck genommen, in die Verheißung, es wird sich eines Tages konkretisieren. Es wird sich eines Tages konkretisieren, dieses Versprechen Gottes. Und darauf warten wir. Wir können Gott keine Vorschrift machen, wann es sich materialisieren wird. Aber wir wissen, durch die Kraft der Hoffnung, die Hoffnung wurde ja hier angesprochen, durch die Kraft der Hoffnung wissen wir, dass dieses Versprechen sich materialisieren wird. Und wir sind gehalten durch die Kraft der Hoffnung in Verbindung mit der Gewissheit, dass Gott uns das zuspricht, durchzuhalten und dem Ende entgegenzufiebern. Dankeschön, Dirk. Jetzt wollte noch Dieter, wer wollte noch etwas sagen? Ich habe hier gerade einen Dieter gesehen. Möchte jemand? Sven Johansen, Sven, Sie möchten etwas sagen, lieber Sven. Genau,
zum Kreis, ja. Der Herr Dr. Holbach.
Ich würde mal gerne wissen.
Ich sage es laut, ich sage es doch laut, das sagt mir ja.
Ja?
Okay, kurz noch einen Blick. Der Herr Dr. Holbach fragt, was der Grund der Züchtigung war im Blick auf den Holocaust.
Achso, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich will heute Abend keine Holocaust-Theologie betreiben, denn das ist ein Thema für einen eigenen Abend, den wir gern mal Sven Johansen im Herbst, wann immer Sie wollen, auch im Frühsommer, Spätsommer gern, ich würde gern weiter mit Ihnen referieren. Das müssten wir getrennt machen. Holocaust-Theologie ist ein Thema für sich. Das Thema Holocaust, ich will nur kurzes ansprechen, ist so massiv gewichtig und in der internationalen Theologie so diskutiert, dass man nicht von einem Muster der Züchtigung, nur von der Züchtigung sprechen kann. Wissen Sie, in das Thema des Holocaust, das ja umfassend ist, es sind ja nicht nur 6 Millionen Juden ermordet worden, sondern es sind ja 60 Millionen Menschen ermordet worden am Ende des 8. Mai 1945. Das heißt, wir können den Holocaust mit seiner Vielschichtigkeit nicht über den üblichen Kamm scheren, wie wir das beispielsweise mit dem römischen Exil, in dem wir noch sind, uns befinden. Der Holocaust, die Tragödie, wie gesagt, ich wiederhole, der nicht nur 6 Millionen, sondern 60 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Eine Katastrophe für die ganze Welt. Darum sprechen wir vom Weltkrieg, nicht nur vom deutsch-amerikanischen Krieg. Es war ja ein Weltkrieg vor 80 Jahren. Das muss gesondert behandelt werden. Und es gibt in diesem traurigen Epos des Holocaust viele Stimmen heute, die ich mit Ihnen gerne, ich möchte Ihnen Lust machen, mit mir weiterzuarbeiten. Die müssen wir aber gesondert in einer eigenen Sendung machen. Das Thema Holocaust ist eine Spezialausrichtung, wie wenn Sie in der Medizin eine besondere Spezialausrichtung im Rahmen der Kardiochirurgie oder im Rahmen von Pulmologie, Lungenheilkunde belegen wollen. Das kennen Sie nicht im Rahmen. Wir machen ja heute Abend nur eine spezifische Untersuchung, nämlich von Jeremia 31. Wir decken ja nicht das gesamte Thema Judentum ab. Der Holocaust, die Ermordung von 6 Millionen Juden ist so eine Spezialisierung innerhalb des Themas Züchtigung Gottes, dass wir es unmöglich heute Abend thematisieren können. Ein Satz kann ich Ihnen sagen, innerhalb der riesigen Theologie, die heute weltweit vorliegt, und es wird ja weiterhin in Israel geforscht und in Amerika, das Thema Holocaust ist sehr, sehr diversifiziert. Es gibt Menschen, viele Juden, die darüber geschrieben haben, die sagen, es ist nicht nur eine Züchtigung für uns Juden, es ist eine Züchtigung für die Menschheit. Wenn Sie diesen Gedanken, lieber Kollege, aufschreiben wollen, es ist keinesfalls nur eine Züchtigung für uns Juden, denn die Menschheit, Sie sehen ja, durch 60 Millionen Menschen erkennen Sie ja, dass viel mehr Nicht-Juden starben als Juden. Viel mehr, 50 Millionen Juden mussten ja zusätzlich sterben. Sprich, Entschuldigung, 54 Millionen. Der Mord an Menschen im Dritten Reich durch diesen Verbrecher, dessen Namen ich nicht nennen muss, ist ein so phänomenales Verbrechen, dass wir unmöglich laut vielen jüdischen Meinungen nicht davon sprechen können, es sei exklusiv gegen die Juden gerichtet. Zu viel Blut ist dadurch geflossen. Zu viel Traumatisierung, heute noch spürbar, wenn Sie an die vertriebenen Schlesiendeutschen denken und an die vertriebenen Ostpreußen, Ostpommern, Westpommern und Ostpreußen. Das Thema ist viel zu breitschichtig, als dass Sie nur sagen können, Gott schlägt nur auf die Juden hinein. Sondern es gibt da feine Komponenten und wie gesagt, der Grundtenor, von dem ich fest überzeugt bin, die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges war eine Weltkatastrophe, die der gesamten Menschheit die Augen öffnen sollte und musste, ob der Unfähigkeit des Menschen mit seinem Nächsten liebevoll umzugehen. Ich darf wiederholen, damit Sie schon ein kleines Appetithäppchen für eine weitere Zusammenarbeit mit mir bekommen, in der wir dann gezielt darauf eingehen können. Die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, der ja schon so benannt ist, es ist ja nicht der Judenkrieg oder die Judenkatastrophe, sondern wir Juden mit unseren 6 Millionen Opfern sind ja ein Teil einer katastrophalen Verzerrung, die die ganze Welt in Mark und Bein erschütterte, damit wir alle zu Gott zurückkommen und erkennen, wie weit wir sinken können, wenn wir unserem Nächsten nicht mehr den Menschen sehen, sondern sogenanntes lebensunwertes Leben, zu dem wir leider, beziehungsweise erfreulicherweise, als Trost für mich nicht nur Juden gehörten, sondern leider auch andere Menschen. Das kurz als Appetithäppchen für Ihre Frage, Herr Kollege. Noch eine Frage, noch eine Bemerkung? Wer möchte noch die Zeit nutzen für eine Bemerkung?
Der Herr Dr. Holbach hat noch eine Frage.
Ja, gerne, bitte.
Ich werde es wieder sagen, weil wir hören es immer nicht übers Mikro. Ich sage, gib sie wieder weiter.
Ja, gerne, Sven. Wenn ich richtig verstanden habe, dann ist das eine logische Vision, die Verinnerlichung der Tora und der Leben in Israel. Was hat er für eine Vision für alle, die dieses nicht erreicht haben, für die vorher gestorben sind?
Aha, der Dr. Holbach fragt, also er stellt fest, dass ihre eschatologische Vision ja die Rückkehr nach Israel ist, für alle, die dann von Gott erneuert werden.
Ja.
Aber was ist mit denen, die jetzt schon vorher gestorben sind?
Ah, gut, kann ich gern beantworten. Gute Frage des Kollegen. Wir Juden sagen, genauso wie Sie es ja als Christen ja kennen, auch übernommen haben, es gibt ja eine Auferstehung, streng genommen eine Auferweckung der Toten. Und wir Juden glauben, lieber Freund, lieber Kollege, lieber Mitwirkenden heute Abend in Lohr am Main, wir glauben an die Auferweckung der Toten. Das heißt, wir glauben, dass die Rückkehr nach Zion, damit Sie den hebräischen Begriff hören, Dirk liebt, mein Freund und Schüler, Dirk liebt, ist ganz verrückt nach hebräischen Begriffen. Shivat Zion heißt der Begriff. Shivat Zion. Diejenigen, die Hebräisch können, können sich das ja merken. Shivat Zion ist der theologische Begriff für die Rückkehr nach Zion. Wir Juden sind davon überzeugt, dass die Rückkehr nach Zion eines Tages erfolgen wird, auch für die schon bereits Heimgegangenen oder die Entschlafenen, wie Paulus sie ja nennt, wenn der Messias eines Tages zu uns kommen wird. Das heißt, die messianische Idee in der Eschatologie des Judentums ist eng geknüpft mit der Rückkehr ins geliebte Land. Selbst wenn Menschen es nicht mehr körperlich jetzt erleben, jetzt in unserer Zeit, die Rückkehr. Und Sie wissen ja, es sind ja schon viele Menschen gestorben, nicht nur die Opfer des Holocaust, sondern auch andere Menschen, die ja nicht mehr die Staatsgründung überleben durften am 14. Mai 1948, die ja für Juden eine erste Umsetzung dieser Verheißung war. Die Staatsgründung von David Ben-Gurion war für viele Juden, auch meine Eltern, die den Holocaust überleben durften, ein Hinweis, dass Gott Wahrheit macht mit seiner Verheißung, die Rückkehr nach Zion. Shivat Zion. Aber wir Juden und Christen, Sie haben das ja von uns übernommen, glauben ja, dass es eine Auferweckung der Toten geben wird. Und spätestens dann, wenn zu messianischen Zeiten der Messias und sein Ankünder in die großen Fanfaren blasen werden, werden ja die Toten auferstehen, sprich auferweckt worden durch Gottes Güte. Und spätestens dann, lieber Freund in Lohr, werden alle bis dahin Entschlafenen, Entrückten zu Fleisch kommen, materialisiert werden, einverleibt werden und nach Zion pilgern, aus all ihren Exilen, die in sich befinden, oder wenn sie wollen, das wissen wir ja nicht, aus der Himmelssphäre, die sich dann neu auf der Erde konkretisieren wird. Das heißt, ob sie nun in bestimmten Orten erst verkörpert werden, die Entschlafenen, oder direkt vom Himmel auf die Erde herabsteigen, um neues, ewiges Leben zu bekommen. Für einen Juden steht fest, und das folgt aus anderen großen Prophezeiungen im Ersten Testament, in der geliebten Tora Jesu von Nazareth, alle Juden, und letztlich sagen auch die Propheten, alle Gläubigen, auch sie Christen, so sie die Treue zu Gott halten und so sie sich an uns Juden halten und die Versöhnung mit uns Juden beabsichtigen, alle Gottgläubigen, Sven, werden nach Jerusalem pilgern und die Shivat Zion, das gelobte Land, betreten. Bruder Sven, möchten Sie noch eine Abschlussfrage stellen oder ein Abschlusskommuniqué aussprechen?
Ganz kurz noch was sagen. Also ich denke, in vielen auch die Rede der Offenbarung der Apokalyptik, die ja im Neuen Testament sehr eng zusammenhängt mit der frühjüdischen Apokalyptik, da ist ja auch das Bild vom himmlischen Jerusalem, zu dem wir unterwegs sind. Also wir finden viele Anklänge. Ich glaube, um nochmal auf das, auf diesen Gedanken zu kommen mit Jesus als die Tora, ich glaube, das ist tatsächlich unser christliches Glaubensbekenntnis. Wir sehen in Jesus durchaus die Identifikation der Tora. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass wir die Tora der hebräischen Bibel allein durch unsere christlichen Brille anschauen dürfen.
Das finde ich großartig. Ich danke Ihnen für diese Worte, Sven.
Ich denke, dass es so ist, dass wir diese Eigenständigkeit der hebräischen Bibel, schon allein die Rede erster und zweiter Testament, ist ja schon ein bisschen verräterisch in dem Fall, dass wir diese Eigenständigkeit der Tora in der jüdischen Tradition wahrnehmen müssen. Und auch, so habe ich es ja immer erlebt, es gibt Dinge, die hat Jesus in Frage gestellt, auch in der ganz praktischen Handhabung der Tora. Denken wir an die Speisevorschriften, das ist klar, aber im Grunde kam er immer auch um die Vorschriften der Tora, wie Sie es schon gesagt haben, zu heben.
Genau.
Das ist ein wichtiger Gedanke. Also der Glaube an Jesus verpflichtet im Grunde auch zum Befolgen des, des Sinns der Richtung der Tora. Diese Liebe zu Gott, das ist ja,
ja, kaum ja.
Und ich denke, wenn wir als Christen wirklich von den älteren Brüdern und Schwestern reden, dann ist das nicht nur ein Ehrentitel, sondern dann ist das ein Bekenntnis. Die erste Erwählung ging an das Volk Israel und sie hat es nie verloren. Und wir sind die jüngeren Geschwister. Das macht uns jetzt nicht minderwertig oder nicht weniger. Es macht uns eigenständig. Darauf lege ich als Christ Wert, dass ich einen eigenständigen Glauben habe und nicht eine jüdische Abzweigung bin. Aber es ist ganz klar, die Wurzel des Ölbaums ist nie gekappt. Da erinnert uns Paulus dran und ich denke, gerade diese Rede von den älteren Brüdern und Schwestern heißt auch, wir haben von den jüdischen Brüdern und Schwestern auch uns einiges anzuhören. Sie können uns was auch mitgeben für unseren Glauben, aber wir müssen ihn selbst.
Danke sehr. Das haben Sie ja vorhin gesagt und ich möchte wirklich sagen, ein Jahr nach 1700 Jahre Juden in Deutschland und in diesem Jahr, in dem sich ja das 100-jährige Jubiläum meines, unter der Geburtstag meines Vaters als Jubiläum jährt, haben Sie das hervorragend gesprochen. Deutlicher könnten meine Eltern es nicht von Ihnen hören. Und das ist auch mein Appell an Sie. Ich möchte unbedingt betonen, dass natürlich das Christentum Ihr Glaube ist, sei katholisch, sei evangelisch, sei freikirchlich, aber die Würdigung der Ursprünge, der Urgründe im Judentum, ein besseres, nennen wir es mal durchaus nach dem Holocaust, den der Kollege vorhin ansprach, ein liebevolles Danke sagen. Jude sein heißt ja Dankbarkeit, haben wir vorhin gesagt. Das Wort Judäa, der Stamm im Südreich, nachdem wir Juden ja bezeichnet sind, heißt ja das Dankbarsein, die Dankbarkeit. Wenn alle so wie Sven Johansen so sprechen und die Dame vorhin aus Vancouver und andere hoffentlich auch, dann ist ja ein Zusammenrücken von uns, die wir ja so sehr getrennt wurden durch die katastrophalen Entwicklungen der letzten 2000 Jahre, gemeistert. Dann sind wir einander ja nahe gekommen. Und wenn es darin besteht, dass Sven Johansen mich mit meiner Tora-Gläubigkeit, mit meiner Tora-Anhänglichkeit, mit meiner Tora-Verbundenheit, die eben nicht durch Jesus ersetzt ist, weil ich ja Jude bin und nicht Christ bin, ein großer Schritt getan. Wenn Sven Johansen und Sie sagen, Yuval Lapide und seine Gattin Deborah und das jüdische Volk, die jüdische Gemeinde in Nürnberg, die jüdische Gemeinde in Würzburg, die jüdische Gemeinde in München, es gibt ja Juden wieder in Deutschland, alle Juden in Deutschland, in Schwäbisch Gmünd, dürfen ihre Tora halten und werden von Christen deshalb nicht abschätzig betrachtet, weil sie die Tora nicht durch Jesus verkörpert sehen, sondern weil sie noch an den uralten, von Jeremia betonten Vorschriften festhalten. Wenn diese ganz tief aus dem Herzen, nicht aus dem Verstand, aus dem Herzen liebevoll hervorsprießende Wertschätzung kommt, dann sind wir einen großen Schritt aufeinander zugegangen.
Da sind wir uns einig. Ja. Gehobene Hände, da sehe ich noch mal eine Hand.
Dirk Breschner.
Jetzt mein Mikro. Ich habe ja mein Mikro ausgeschaltet gehabt. Ich kann das eigentlich nur bestätigen, dass wir Christen extrem profitieren, wenn man mit dem jüdischen alten Wissen und mit der Herzenskraft Hand in Hand gehen. Wenn dieses Entjuden, das jetzt tausende Jahre lang stattgefunden hat, ein Rejuden, Rejewing stattfindet, ja. Wir profitieren so ungemein davon. Also es gibt gute christliche Bibelschulen. Ich habe mir schon alles Mögliche angeguckt. Aber mit einem Yuval zusammen oder mit anderen Juden zusammen lernen, das setzt dem Ganzen immer noch das i-Tüpfelchen oben drauf, weil ich bin kein Theologe, aber ich muss nur sagen, wir profitieren. Und in der Bibel wird es ja auch schon angekündigt, dass Männer gehen und packen einen Juden beim Rockzipfel und sagen zu ihm, lehre mich. Und es lohnt sich. Und auch die ganze menschliche Komponente. Ich sehe ja nicht immer nur das streng Theologische, sondern ich möchte auch menschlich hier näher kommen. Nicht nur Brückenbauer-Theologie, sondern auch Brückenmenschlichkeit erleben. Und das ist wirklich eine sehr schöne Sache und es lohnt sich. Und es ist schade, dass den Christen in Europa das jahrhundertelang eigentlich ausgebläut worden ist. Regelrecht ausgetrieben worden ist. Und ich kann nur empfehlen, lernt mit einem Juden zusammen. Das ist.
Danke sehr. Bitte. Danke, lieber Sven. Danke, liebe Freunde in Lower Main.
Einen wunderbaren Abend. Sehr vielen Dank. Und wir werden dann schauen, dass wir im Herbst noch einmal eine Pause
machen. Sehr gerne. Ich möchte gerne mit Ihnen weiterarbeiten, weil ich spüre, dass wir heute eine wunderbare, wirklich versöhnliche Grundlage geschaffen haben, wodurch ein Zusammenrücken wirklich konkret wird. Ja. Halt, Frau Rommerskirchen, sehe ich hier.
Ja, ich wollte mich eigentlich nur dem anschließen, was Dirk gesagt hat, weil ich lerne ja auch schon lange bei dir und ich kann das also wirklich nur unterschreiben. Und dass einem ich bin ja jetzt nur mehr jüdisch unterwegs als christlich und mich hat das so derart bereichert und mir hat es so die Augen geöffnet, mit dir lernen zu dürfen, weil ich erfahren habe, dass ich in meiner christlichen Zeit von dem, was ich da geglaubt habe, nichts verstanden habe und auch nichts habe verstehen können. Weil das Wissen, was hinter dem, vor allen Dingen den ersttestamentlichen Texten, also der Tora, das haben wir nicht, Juden nicht. Und die gläubigen Laien sowieso nicht. Und das ist einfach so. Und es gehen einem die Augen über und ich kann mich da Dirk nur anschließen. Lernt mit einem Juden, ihr werdet also wirklich Tiefe erfahren für euer Glaubensleben. Es ist so.
Danke, liebe Frau Rommerskirchen, danke, lieber Sven, und ich danke Gott für diesen großen Abend mit St. Michael in Lohr. Es war großartig.
Wir freuen uns. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Wiederhören.
Genau. Eine Frage, wo muss ich jetzt drücken, um die Sendung zu beenden, Sven?
Das macht die Sabrina.
Alles klar. Und Sabrina, eine Bitte an Sie, Sabrina. Wenn Sie so nett sind, die aufgezeichnete Sendung mir zuzusenden und sich daran zu bemühen, in YouTube zu stellen, würden sich Freunde, die heute nicht dabei sein konnten, sehr freuen, Sabrina. Mhm.
Ich kümmere mich drum.
Und Sven Johansen hat meine E-Mail.
Alles klar. Okay.
Genau. Shalom und danke.
Schönen Abend.
Tschüss.
So. Tschüss. Tschüss. Schmeißen wir uns raus, Sabrina. Achso, ich muss beenden. Ne? Konferenz beenden. So.